Liebe Fugis, heute erhalten die Gute-Nacht-Geschichten mit Bildungseffekt im Podcast Einschlafen mit Wikipedia von uns das Fugengold-Prädikat besonders einschläfernd.
Und dem Anekdoten-Podcast zur Nacht, Enter Sandman, erteilen wir die Fugengold-Rüge besonders schlafstörend.
Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Marc T. Süß die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
Yeah, Fugis! Es ist Mittwoch, der 14. Juni, 16:02 Uhr, sagt die Uhr. Gleiche Uhrzeit in Hamburg und Berlin. Nein, nicht in Berlin, in Duisburg diesmal. Mann, gleich Fake News, gleich Lüge zum Start. Das wollen wir nicht, denn wir sind heute ganz, ganz ehrlich. Unser Thema ist die Lebenshilfe am Beispiel von Gute-Nacht-Geschichten, Einschlaf-Podcasts, Meditations- Apps und vielen anderen Dingen und das im Spannungsfeld von Wissen und Unterhaltung. Marc, ich habe mich die ganze Zeit gefragt bei der Vorbereitung auf dieses vielleicht einschläfernde Thema. Man weiß es nicht. Wie schläft Marc Thaddäus Bimmelmütze Süß denn so ein? Hast du Rituale? Was müssen die Fugis wissen? Hast du Tipps für sie und so weiter? Denn darum geht's doch. Wie kommen wir gut in die Nacht nach einem aufzehrenden Tag? Ja. Erzähl es uns.
Markus, liebe Fugis, ich kann direkt vorweg schicken, ich habe diese Woche mir das hart theoretisch erarbeitet, denn unter allen Spleens und weirden Sachen, unter denen ich leide, Schlafprobleme gehören ausnahmsweise nicht dazu. Egal wann und wo ich mich hinlege, ich bin weg und zwar nach 2 Minuten. Das heißt, ich habe extrem lang gebraucht für die Vorbereitung, weil ich immer beim Hören eingeschlafen bin. Nein, natürlich nicht, aber... Ja, tatsächlich. Ich finde das ein richtig spannendes Thema diesmal. Ich habe mich im Vorfeld mit Freunden und Bekannten unterhalten über dieses Thema. Was hören die so? Was gibt's für Schlafrituale? Ich persönlich habe keins. Ich kann auch einen doppelten Espresso im Bett trinken, mich umdrehen und trotzdem perfekt einschlafen. Man träumt dann sogar schneller, wie wir wissen, als Jim Jarmusch-Fans. Und genau, also insofern, es war reine Theorie. Und wie ging's denn dir? Bist du eingeschlafen bei der Recherche viel?
Ja, fast. Und andererseits war ich total wach vor verachtender Erregung. Ja. Darauf werden wir noch kommen. So sind die Rollen verteilt. Der gute Junge aus Hamburg, ja, für den ich immer jede Nacht, wenn ich ihn in die Nacht bringe, liebe Fugis, ihr wisst ja, ich bringe Marc Thaddäus Süß akustisch jede Nacht rein. Und es beginnt immer wieder gleich. I wanna lay down in a bed of Roses. Ja. Ja. Das mag der Marc halt besonders gerne und ich singe ja sowieso sehr gerne. Ich sollte das niemals tun, aber ich höre halt nicht. Und so geht der Marc halt schön ins Bett. Deshalb hat er keine Sorgen. Ich habe ihn jetzt auch eingesungen. Ich habe auch eine LP aufgenommen für ihn. Meine schönsten Einschlaflieder, seine Hymnen und so weiter. Das ist super. Nee, mir geht's ähnlich wie dir. Schlafprobleme habe ich tatsächlich nicht. Ich habe einfach mit 14 angefangen, nur noch 4 bis 6 Stunden die Nacht zu schlafen, weil alles andere ist unbedeutend. Das ist der Kampf gegen die Nacht, der Kampf gegen den Schlaf oder sozusagen der Kampf für die Nacht und gegen den Schlaf. Das funktioniert ganz gut, genauso wie bei dir, ob ich 2 Espressi trinke oder 3. Es ist vollkommen egal. Es ist auch egal, wo ich liege, in welchem Hotelzimmer ich liege, in welcher Wohnung ich liege und so weiter. Schlafen geht immer. Ich habe keine Rituale. Ich habe keine Baldrian-Tropfen. Manchmal, wenn ich sehr erschöpft bin und schnell in den Schlaf will, nehme ich einen Tipp vielleicht für alle Fugis, die gemeine Schafgabe. Die gemeine Schafgabe in einem Tee, es gibt so einen aus dem Biomarkt, so einen Yogi-Tee mit der gemeinen Schafgabe. Das ist so, dass es so vollkommen narkotisierend wirkt. Ich habe mal einen wunderbaren Abend mit meinem guten Freund Alexander Pefken verbracht. Und wir beide waren dann nach viel Tanz und Reden und Genuss und so weiter, so noch aufgepowert und wollten aber schnell schlafen. Und ich habe uns zwei Tee gemacht mit der gemeinen Schafgabe. Und wir beide hatten in unterschiedlichen Betten das gleiche Phänomen. Wir haben gedacht, wumm. Also wir sind umgelegt worden von der Natur, von der gemeinen Schafgabe. Geil. Seitdem sage ich, nein, auf keinen Fall. Und wenn ich sozusagen was Meditatives in den Schlaf brauche, lasse ich einfach den Fernseher laufen. Ob ich nur was streame, was höre, was auch immer. Einfach ein bisschen so eine Flacker-Geschichte, bisschen so eine Geräuschkulisse und dann penne ich irgendwann ein. Aber mehr mache ich nicht, mehr kann ich nicht verraten. Und ich wäre vor dieser Folge niemals auf die Idee gekommen, einen Einschlaf-Podcast und gar zwei, die wir heute behandelt haben, zu hören, mein Lieber.
Ja, so ist es wohl. Aber man muss ja dazu sagen, um den Teppich für diese Woche mal so richtig gemütlich auszuklopfen und aufzuflauschen, ich habe seit Sonntagabend sowieso überhaupt gar keine Probleme mehr in den Schlaf zu finden, denn du hast mich wundervoll verheizt. Ich hatte meinen ersten Duisburg-Besuch meines Lebens, ein besonderes Spektakel. Das muss man mal sagen, alle, die zuhören, die Fugis, werden natürlich nie in diesen Genuss kommen. Ich will es euch trotzdem nicht vorenthalten. Markus ist einer der herzlichsten und besten Gastgeber, die ich kenne, und er hat mich ein Wochenende lang durch Duisburg geführt. Das Programm war Kunst, Kultur, Kulinarik, Platten auflegen, Essen, Trinken, Tanzen, Museen, Sammlungen, Underground-Kultstätten. Es war ein rauschendes, wundervolles Wochenende. Wir haben Fugengold-Futter für Jahre, würde ich sagen, uns aufgespeichert. Aber deswegen bin ich vollkommen verheizt. Insofern war es fantastisch.
Mein Lieber, es freut mich wahnsinnig. Es war sehr, sehr schön, dass du, dass ihr hier wart und wir dieses Wochenende hatten. Wir haben ja schon den ein oder anderen Tag zusammen verbracht, aber dann natürlich hier in meinem Private Idaho, sozusagen aus meiner Region heraus. Ich bin ja nur Teilzeit Berliner und insofern fest verwurzelt auch in Duisburg oder vor allem in Duisburg. Und das war sehr schön. Ich meine, das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr guten Freundinnen eure Orte, eure Herzensorte, eure Wohnorte, eure Heimatorte irgendwie näher bringen wollt, wenn ihr sowas habt und dann aber überlegt, was macht ihr? Wie macht ihr den Staffellauf der Sensationen? Wo grenzt ihr sozusagen die Asche aus? Wo zeigt ihr überall nur Gold und so weiter? Sehr, sehr gut. Und bei mir ist es halt so, jeder, der mich, die mich besucht, muss tanzen. Das ist einfach eine feste Regel. Ab einer bestimmten Zeit muss getanzt werden. Und wenn ich tanzen möchte, dem wünsche ich einen schönen Abend, herze ihn herzlich. Aber das kann dann halt nicht sein, weil es immer irgendwie musikalisch nicht nur endet, sondern aber dann halt intensiv wird. Da muss man einfach mal die Klappe halten. Könnt ihr bei mir wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen. Wie ist es, wenn der Kleiner die Klappe hält? So unvorstellbar. Meine engen Freundinnen wissen das. Es geht total gut. Und dann haben wir getanzt und hat Marc in einem totalen so völlig intensiven Rauschblues getanzt, sehr slow, es liefen Rancid und andere Punkrock-Töne, es war sehr laut eigentlich und er war so, als ob er irgendwie Blues tanzt und irgendwie zum letzten Blues aufgefordert wird, es war ganz wunderbar, also von daher auch danke an dich und euch für den Besuch und dieses grandiose Wochenende, wir haben wirklich schönes Footage gemacht und gute Ideen mitgebracht, die wir euch später erzählen werden, denn es werden noch viele Dinge auf euch zukommen. Was aber auch total toll war, was wahnsinnig aufregend war, wo wir beide wirklich mega, mega, mega happy waren, war, dass wir in dem wunderbaren Podcast Krawalle und Liebe von Diana Ringelsieb und Sabrina Waffenschmidt so, so lieb erwähnt worden sind. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide, dass ihr uns einen Raum gegeben habt in eurem extrem wichtigen, unterhaltsamen, charmanten, wirklich haltungsvollen, vor allem haltungsvollen Podcast, wirklich Themen der Zeit, Themen, die viel zu lange liegen geblieben sind und so weiter, sehr differenziert, sehr, aber auch eben sehr unterhaltsam und trotzdem sehr pointiert und haltungsvoll zum Gegenstand machen. Und Diana berichtete dann auch noch, ich hatte sie zu einem Gastvortrag zu mir in die Hochschule eingeladen. Das war, das möchte ich auch sagen, für die Studierenden, es war der Kurs Inszenierung von Autorinnenschaft, zweites Semester kreatives Schreiben und Texten, Schwerpunkt politisches Schreiben. Diana war ganz kurzfristig bereit, das zu machen. Es ging so ein bisschen terminlich von meiner Seite aus verschuldet hin und her. Und ja, sie hatte sich die Zeit genommen. Sie hat einen total ergreifenden sehr klaren, sehr haltungsvollen, sehr engagierten Vortrag gehalten, der die Studierenden extrem begeistert hat und auch nachhaltig begeistert hat. Wir haben heute nochmal in der langen Seminarsitzung ganz intensiv über politisches Schreiben gesprochen, auch nochmal über Arbeiten von Diana. Also von daher, liebe Diana, liebe Sabrina, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Empfehlung in eurem Podcast. Wir beide haben danach die Barbie-Folge, das ist die aktuelle Folge, in der wir erwähnt worden sind, also Barbie, sexistisches Klischee oder progressives Role Model, noch intensiver gehört, als wir sonst euren Podcast hören. Das wird auch in den nächsten Fugengold-Folgen bestimmt mal auftauchen, euer Gold, das ihr auch in der Folge zum Catcalling rausgeholt habt. Also ganz, ganz lieben Dank für diese Art der Wertschätzung, für diese Art auch ja der Konnektivität und ja das Zusammen für Themen einstehen, auch wenn die Themen unterschiedlich sind, aber gemeinsam sozusagen sich auch zu stärken. Vielen, vielen Dank. Und heute passend dazu, also ich habe es mir nicht ausgesucht, es war tatsächlich so, kurz vor der Aufnahme klingelte DHL, die klingeln öfters mal bei mir, ich weiß auch nicht, was die wollen, ob ich ein Bestellproblem habe. Und es kam die wundervolle Platte A Global Mass heraus. A Global Mass ist das erste Buch von Diana Ringer-Sieben und das hat sie mit ihrem guten Freund Felix Bundschuh zusammen geschrieben. Sie sind durch Südostasien gereist und zwar an vertraute Orte, wie sie sagen, also an Punk-Rock-Städten zu Punk-Rock-Musikern und so weiter und haben eigentlich an unerwarteten Orten die Punk-Rock-Szene in Südostasien erforscht. Und in mehreren Wochen und Monaten, und da ist dieses Buch rausgekommen, das im Ventil Verlag erschienen ist, A Global Mass, eine Subkultur durch Südostasien. Und dazu ist diese Platte erschienen, limitierte Auflage bei Concrete Jungle Records. Es ist eine pure Freude. Also es hat ein unfassbar starkes Artwork. Also ich bin mega, mega begeistert. Es hat ein unglaubliches Booklet. Ich habe selten so ein liebevoll gemachtes Booklet gesehen. Es hat die CD dabei und farbig gelb, rosa, grün gesprenkeltes Vinyl. Was will man mehr? Ich habe schon, bevor wir aufgenommen haben, einmal durchgehört und bin jetzt richtig motiviert. Also das war auch noch ein Highlight. Das musste auch noch auf den Teppich. Das sollte noch auf dem Teppich. Also sehr, sehr, sehr schön.
Fantastisch. So viel Liebe. Jetzt gibt's noch kurz Krawall, denn Markus, wir haben diesmal gemeinsam das goldene Pfui der Woche gefunden. Wir waren, wie sagen wir es schön, in einem gehobenen Restaurant in Duisburg am Wasser, sagen wir es so. Da waren wir alle zusammen essen, hatten ein teilweise sehr gutes, teilweise durchwachsenes kulinarisches Erlebnis, aber der eigentliche Aufreger war, dass ein Teil eines Gerichts nicht perfekt war. Wir haben die Teller brav aufgegessen.
Das war ziemlich scheiße.
Es war, ja okay, sagen wir, es war scheiße. Es war scheiße.
Ziemlich scheiße.
Es ging unter anderem um was ganz Triviales, nämlich total verkochte Kartoffeln. Und jetzt werdet ihr euch bestimmt denken, okay, der Kleine, der Süß, jetzt sind sie abgedreht, werden sie snobistisch, machen hier verkochte Kartoffeln zum goldenen Pfui. Nein. Keine Sorge, Fugis, darum geht's nicht. Sondern aufgrund dieser wirklich konstruktiv formulierten Kritik zu, hey, das und das könntet ihr besser machen, war sonst irgendwie das und das war okay, das hat uns so nicht geschmeckt, meinte der Kellner, hat sich verstiegen in einen Ageism-Eskapismus verbal und hat durch die Blume eigentlich gesagt, ja, sie verkochen diese Kartoffeln absichtlich, weil hier nur alte Leute zum Fressen kommen. Das war im Grunde sein Feedback auf unsere berechtigte Kritik, ey, das Essen ist nicht gut. Und das fand ich pfuiwürdig.
Ja, er hat es sehr, er hat es etwas verklausuliert erzählt, aber einfach klar gemacht, hier kommen ältere Leute hin, die müssen eher ihr Essen lutschen als kauen und deshalb ist es so. Also, sei zufrieden oder nicht. Ja. Von daher, pfui, das goldene Pfui in dreifacher Ausführung oder in vierfacher eigentlich.
Insofern, genau. Missglückte Kritikkultur, schön andere blamen. Naja, gut.
Ja, aber liebe Fugis, jetzt müssen wir zur Folge kommen. Ihr seid schon bestimmt sehr müde. Ihr seid immer sehr müde, wenn ihr durch den Teppich kommt. Ihr seid aufgewühlt, dann werden wir euch, wir entspannen euch oder langweilen euch oder was auch immer. Aber jetzt erzähle ich euch erstmal, worum soll es heute konkret gehen? Liebe Fugis, wir beschäftigen uns heute mit dem Einschlafen. Die Gute-Nacht-Geschichten mit Bildungseffekt im Podcast Einschlafen mit Wikipedia. Treffen auf den Anekdoten-Podcast zur Nacht, Enter Sandman. Beide werden von uns im Spannungsfeld von Allgemeinwissen und Anekdoten Informalität und Intimität, Populärkultur und Popkultur, Lebenshilfe und Lebensfreude, Routine und Flow, Konzept und Kalkulation, Passage und Pointe diskutiert. Wir fragen uns, welche Haltung wir brauchen, um öffentlich Lebenshilfe anzubieten.
Zum Niederknien genial, euphorisch ekstatisiert. Ja und danke, die definitive Verehrung.
Liebe Fugis, dann darf ich heute reinstarten. Es wird bei uns alles andere als einschläfernd, keine Sorge. Obwohl es heute um Einschlaf-Podcast geht. Genauer gesagt, da geht's schon los, wir schauen genauer hin. Eigentlich handelt es sich bei diesem ersten Podcast um einen Mental Health Podcast. Denn, das wissen vielleicht nicht alle von euch, wenn man unter Schlafproblemen leidet, weiß man, dass sich Müdigkeit auf unseren Alltag auswirken kann. Aufgrund von Stress, Nervosität, Unausgeglichenheit oder sogar Ängsten. Nicht einschlafen zu können, kann eine richtige Belastungsprobe darstellen. Das weiß man spätestens, wenn man Tyler Durden sieht. Aber auch so im Alltag kann das sehr, sehr anstrengend werden. Also, das heißt, wir haben hierbei diesen Podcast Einschlafen mit Wikipedia, der Teil einer Serie ist, ein Podcast mit einem, würde ich sagen, doppelt positiven Effekt. Es ist eine gute Produktion, da kommen wir gleich dazu. Und zum anderen hat er natürlich ein größeres Ziel, ein größeres Thema, nämlich Mental Health, genauer gesagt Schlaf. Es gibt jetzt natürlich ganz viele Podcast-Formate zum Thema Schlafen. Es gibt eine große Reihe zum Thema Mental Health-Problemen. Wir haben exemplarisch einen ausgesucht, den ich sehr, sehr gut finde. Nämlich einer aus dieser Serie, der heißt Einschlafen mit Wikipedia. Ich habe gerade schon gesagt, das ist eine ganze Reihe, die heißt Einschlafen mit Podcasts. Die findet man alle auf www.einschlafenpodcast.de. Ist nämlich eine ganze Reihe, je nach Gusto oder je nach Wochentag kann man sich da verschiedene Themen aussuchen, mit denen man in den Schlaf gebracht wird sozusagen. Zur Einordnung, das Ganze wird produziert von Schonlein Media. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es ist ein skandinavisches O mit einem diagonalen Strich durch. Schonlein Media ist Podcast-Producer und Publisher, die sitzen in Berlin und auf der Webseite kann man lesen, wir sind der reichweitenstärkste Publisher für Mental Health Podcasts im deutschsprachigen Raum. Fand ich schon mal sehr sympathisch, eine Podcast-Produktionsfirma mit Mission, finde ich geil, steht schon mal für eine Haltung. Das heißt aber nicht nur, dass sie einen guten Anspruch haben, sie sind auch mit zahlreichen Awards ausgezeichnet, nicht nur rund ums Thema Mental Health, es geht auch um beste Independent Podcast 21, beste Show 2019, 2022 haben sie beste neuer Podcast oder auch Newcomer-Preis nochmal gewonnen. Sie haben im Portfolio nicht nur diese Einschlafserie, sondern auch viele andere tolle Formate, die in meinen Augen auch auf Haltung schließen lassen. Da ist zum Beispiel das Format Im Aufzug mit dem Aktivisten Raul Krauthausen, Lou mit der Autorin Luisa Dellert oder der Podcast zu Drogen, Sucht und Drogenaufklärung und der heißt Sucht und Süchtig. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich die haben diese verschiedenen Formate der Podcasts zum Einschlafen. Das ist eine bunte Mischung. Ich finde die sehr, sehr spannend kuratiert. Es gibt unter anderem Einschlafen mit Tolkien, also dem Autoren von Herr der Ringe unter anderem. Es gibt Einschlafen mit Eis und Feuer. Das ist eine Podimo-Koproduktion. Da kann man einschlafen mit Geschichte, mit True Crime, mit Hogwarts, also dem Harry Potter-Universum, mit Meditation oder mit Geräuschen. Wir haben uns jetzt heute näher angeschaut als Haltung, Kultur, Wissen, Medienpodcast. Erstmal natürlich das für uns Interessanteste, nämlich Einschlafen mit Wikipedia. Wir fangen ganz didaktisch mal wieder beim About-Text an. Der liest sich nämlich so. Wir lesen dir was vor. Zähne geputzt, Kopfkissen aufgeschüttelt, sehr gut. Dann machst du bequem und kuschel dich ein. Gemeinsam mit Wikipedia hilft dir dieser Podcast beim Einschlafen. Jeden Mittwoch und Sonntag eine neue Folge. So kurz und knapp wie da ist eigentlich auch das Konzept des Podcasts erklärt. Ein sehr guter Sprecher, finde ich, beziehungsweise mehrere pro Folge. Abwechselnd liest ein Wikipedia-Eintrag vor und die Hörerinnen können dabei einschlafen. Die aktuelle Folge dreht sich um Pferde, genauer gesagt Hauspferde. Das Ganze geht los, es kommt ein kurzes Intro, dann kommen wir akustisch in so eine Nachtatmosphäre. Ich will hier direkt einen Shoutout an Studio Bummens geben mit ihrem Lubi-Podcast, der aus vielen Gründen von uns Verachtung erhalten hat, vor allem aber auch wegen dieser absoluten akustischen Karambolage, die da stattgefunden hat auf Musik und Atmosphäre, atmosphärische Ebene sozusagen. Das ist hier bei dem Podcast extrem gut gelungen, finde ich. Zurückhaltend, irgendwie gut, cozy, Lagerfeuer, Nacht, sehr, sehr schöne Atmo, um da irgendwie reinzugehen. Dann geht der Podcast auch schon los. Es wird ganz toll gelesen, die aktuelle Folge von Tilman Bünke, Sprecher. Und es ist genau das, was es ist. Es ist ein vorgelesener Artikel. Der ist unglaublich beruhigend, fand ich, als ich ihn gehört habe. Und da muss man dazu sagen, ich interessiere mich natürlich überhaupt nicht für Pferde. Deswegen ist es perfekt zum Einschlafen. Ich habe es getestet, ich habe es zum Einschlafen gehört, gerade im Intro schon erwähnt. Ich schlafe natürlich immer sofort ein. Insofern, es hat auch hiermit funktioniert. Habe aber tatsächlich im Freundes- und Bekanntenkreis rumgefragt. Es gibt viele, die oft Thema Geschichte, aber auch Wissensthemen in dieser Form aufbereitet zum Einschlafen hören, wenn sie sonst Einschlafprobleme haben. Und das zumindest hilft. Und abgesehen von diesem Schlafeffekt ist er auch noch lehrreich. Ich habe tatsächlich, ich fand das ein sehr spannendes Format. Es gibt das auch noch mit Geschichte, wie gerade schon erwähnt. Und ich finde das irgendwie spannend zu sagen, okay, wir mischen das. Wir machen jetzt nicht irgendwie Lalelu oder irgendwelche random Geschichten oder meandernde Erzählungen ins Nichts, sondern wir suchen uns kleine Lern- oder Wissenshappen aus, die jetzt vielleicht nicht weltbewegend sind, aber die ich trotzdem mitnehmen kann, bevor ich eben einschlafe. So habe ich zum Beispiel jetzt gelernt, lieber Markus, halte ich fest, Pferde haben die Augen so angebracht, dass sie fast rundum sehen können, haben aber leider trotzdem ein schlechtes Sehvermögen und können auch Farben nur ganz schwer voneinander unterscheiden. Wieder was gelernt, wie Markus Kafka sagen würde. Naja, so liest er dann den ganzen Artikel zu Pferden vor. Und dann gibt es noch das Outro, fand ich auch sehr gelungen. Es geht dann wieder über am Ende des Artikels in so eine leichte Atmosphäre, Soundcollage. Dann wird das Outro geflüstert und dann wird man sozusagen in die Nacht entlassen mit diesem Outro. Es gibt noch 2 Minuten Atmosphäre. Man hört eine Eule, ein bisschen Feuer knistern, man wähnt sich irgendwie in so einer entspannten Zeltatmosphäre oder so. Fand ich super entspannt, schön zum Rauskommen. Auch ganz interessant als Intro und Outro im Vergleich zu unserem Podcast in der Verachtung später. Aber dazu, wie gesagt, später mehr. Es gibt ganz, ganz viele Folgen davon mit echt spannenden Themen. Zur Themenauswahl komme ich gleich nochmal. Ich habe natürlich auch in die anderen Formate reingehört. Es gibt jetzt Einschlafen mit Wikipedia, es gibt dann Einschlafen mit Hogwarts und Tolkien, was fiktive Erzählungen sind, kleine Ausschnitte zu den AutorInnen oder zu diesen Welten, in denen das Ganze spielt, auch total schön Fiktion. Es gibt ein Einschlafen mit Geschichte. Da geht es aktueller in der aktuellen Episode um die Berliner Luftbrücke. Da muss ich sagen, mir war der zu krass, ehrlicherweise, zum Einschlafen. Da war ich im Kopfkino total in diese Szenerie drin. Konnte ich persönlich nicht einschlafen, auch wenn er ganz toll gemacht ist. Es gibt Bedtime with Wikipedia, übrigens auch diesen Podcast auf Englisch. Ich weiß nicht, ob der weitergeführt wird. Da war die letzte Episode im März. Und dann gibt es noch einen fantastischen kleinen Schnipsel, nämlich es gibt auch Einschlafen mit Geräuschen. Und ich weiß nicht, ob du da reingehört hast, aber nee, da gibt es Folgen, die sind immer 8 Stunden lang. Du kannst dir die ganze Schlafphase hören. Da gibt es sowas wie Froschteich, ja, kann man sich noch vorstellen, sowas wie Geschirrspüler, was ich lustig fand, weil das war für mich als Kind auch immer das Go-To-Einschlafgeräusch, fand ich sehr, sehr gut. Und dann gibt es sowas Weirdes wie Omas alte Wanduhr oder mein Personal Favorite, Schatzi schnarcht. Da gibt es tatsächlich ein Schlafzimmer-Atmo, wo jemand in regelmäßigen Abständen schnarcht. Wenn man den Partner, die Partnerin scheinbar nachts vermisst, kann man das dann hören. Ja, so viel dazu. Also ich finde es extrem unterhaltsam, sehr, sehr gut produziert und ja, mit einem tollen Anlass einfach. Nicht abgetan. Es ist eigentlich eine extreme Nische im Podcast-Game und die widmen sich dem aber mit viel Liebe und einer großen Themenvielfalt. Aber ich will gar nicht so viel zu meiner eigenen Meinung sagen, denn ich habe 2 Motti vorbereitet und in die will ich direkt mit dir und euch Fugis eintauchen. Mein erstes Motto lautet: Form follows Function, beziehungsweise Podcast follows Purpose. Altes Designprinzip, Form follows Function. Es ist nicht Kunst, es ist nicht zum Selbsterhalt oder nach freiem Sujet, sondern die Form, die Gestaltung von, in dem Fall dem Medienprodukt, soll der Funktion folgen und das tut's. Konzept, Inhalt und Form, finde ich persönlich, passen hier, man kann nicht anders sagen, als traumhaft zueinander. es ist für mich ein wirklich gelungenes Format. Das passt irgendwie alles zusammen. Wir haben einmal den formalästhetischen Aspekt. Es ist ein total einfaches, aber starkes Konzept. Es gibt einen echten Need, einen großen Markt dafür. Und dann ist es einfach richtig gut ausgeführt. Es hat ein schönes Sounddesign. Die Länge passt meiner Meinung nach sehr gut. Und die Qualität der Sprecherin ist richtig gut. Auch für, ich sag mal, was einen trivialeren Job, nämlich einfach Wikipedia-Einträge vorzulesen. Inhaltlich, es gibt sehr viele Folgen und die Themen sind gut kuratiert, weil auch unterhaltsame Sachen drin sind. Und das ist das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Also man kann diesen Podcast auch hören, wenn man ihn aktiv oder beim Malen oder beim Kochen oder zu anderen Gelegenheiten hören will. Der ist extrem entspannt, aber es gibt tolle Themen. Zum Beispiel, wie erlebt man eigentlich diesen Flow-Zustand? Es gibt eine eigene Folge zu Modern Talking, zu Verliebtheit, zu Disney, Woodstock, analoge Fotografie. Du siehst ganz eklektische Themensammlungen. Ich vermute gute Recherche, was ist an Trendthemen gerade da, wofür interessieren sich die Leute und dann aber gerade so dosiert, dass es auch nicht zu exciting und spannend wird. Das hat mich sehr amüsiert, diese Kuratierung von Inhalten dafür. Was ich auch sehr gut finde jetzt auf der Medienmacherinnen-Ebene eher, ist, dass das Format in Reihe gedacht ist. Also es gibt diese verschiedenen Einschlafen mit Podcasts, die sind meiner Meinung nach direkt als Reihe auch konzipiert, denn du hast diese verschiedenen Themen, in die du eintauchen kannst, je nach Interesse. Und wenn du Die Hard Fan bist, erscheinen die alle auch an unterschiedlichen Tagen. Das heißt, du hast im Grunde jeden Abend zum Einschlafen eine neue Folge. Mal Geräusche, mal Geschichte, mal Fantasy und so weiter. Und ja, all die verbindet irgendwie dieser Zweck, das einfache Konzept, eine Einschlafhilfe zu sein. Und deswegen, ich finde es ein klares Format, zu Recht auch ausgezeichnet und beliebt. Zum Einschlafen top. Ich finde es sehr gut umgesetzt, weil es stringentes, gut umgesetztes Podcast-Format ist. So einfach, so klar. Und mein zweites Motto verweist ein bisschen drüber hinaus, nämlich dieser Einschlaf-Podcast sollte andere Formate aufwachen lassen. Ich habe das Gefühl, mit dieser Medienproduktion haben wir auch verantwortungsvolle Medienmacherinnen dahinter. Die nehmen sich ein Thema an, Mental Health, in dem Fall natürlich in der Nische mit Schlafpodcasts, aber es ist trotzdem was von hoher Relevanz. Und ich finde, da kann man als Medienmachende gar nicht so einfachen, sinnvollen Beitrag leisten. Ich finde, hier mit so einem Format haben sie das extrem gut gemacht. Und auch in den anderen Formaten, die sie produzieren, zeigen sie Haltung. Mal mit Aktivisten, mal mit anderen wichtigen Stimmen, die sie dahinter das Mikro bringen. Und das ist eine Verantwortung, von der wir ja auch immer sprechen, wenn es um andere Formate geht und nicht nur um die ModeratorInnen, die Hosts, die man hört, sondern eben auch die Macher, die Producer da hinten, die das natürlich irgendwie kuratieren. Es gibt, und deswegen vielleicht kleiner Brückenschlag, ohne was vorwegzunehmen zu dem Format, das wir nachher noch besprechen. Es gibt viele Podcasts, die einfach eine Behauptung aufstellen in ihrem Text über ein Konzept und es wird ganz oft überhaupt gar nicht eingelöst. Das hatten wir auch schon in vielen vergangenen Podcasts, Fugengold-Episoden besprochen. Es gibt den Sunset Club mit Sophie Passmann, Joko Winterscheid, da ist gar kein Konzept dahinter, obwohl eins angedeutet wird. Dann gibt es aber auch misslungene Konzepte, wie unserer Meinung nach Verbrechen am Fernsehen, wo irgendwie so ein dünnes Konzept sehr überzogen, sehr flach umgesetzt wird. Und dann geht es eben, wie gesagt, nicht um einzelne Podcasts oder Aussagen oder Hosts oder die Sprüche in den Shows. Wenn es um das Thema Verantwortung geht oder wie verortet man sich mit den Inhalten, sondern es gibt eben auch die Ebene von Produktionsfirma. Was kuratiert ihr? Was schickt ihr in die Welt? Wo investiert ihr natürlich auch rein? Das ist ja alles mit Businessplänen und Reichweiten und Zielen und anderen Dingen verbunden. Und ich finde es extrem erfrischend, dass wir da ein Medienhaus haben, das ja sich zumindest bemüht, verantwortungsvollere oder relevantere, ist glaube ich der richtige Begriff, Inhalte zu kuratieren und zu fördern und ja mit eigenen Formaten zu supporten, die dann auch rauskommen. Und ja, bei anderen liegt glaube ich die Relevanz in Reichweite, in Fame, in Schlagzeilen und bei Schonlein Media eben in relevanten Inhalten. Ich kenne die nicht persönlich, das ist jetzt mit Sicherheit keine NGO, das will ich dazu sagen. Ich will jetzt auch nicht zu hoch stilisieren, aber ich finde, man kann deutlich erkennen, ob eine Company auch Ziele hat, die über Betriebswirtschaftlichkeit hinausgehen und ja so ein bisschen inhaltliche Haltung beweisen. Und das tun sie hier auf jeden Fall und dafür gibt es von mir Respekt.
Ja, hervorragend. Ja, du hast es vorgeschlagen. Ich kannte das gar nicht. Überhaupt nicht mein ja, mein Genre überhaupt nicht in meinem Bewusstsein gewesen, wie groß allein der Podcast-Markt. Wir reden ja auch jetzt nicht über Apps, wir reden jetzt nicht über YouTube und so weiter. Ja. Also da gibt's ja auch diese 8-Stunden-Videos vom Strand mit Musik dazu und so weiter. Da muss ich sagen, da bin ich auch völlig der falsche Kandidat, weil wenn ich zum Beispiel bei einer Massage bin und dann läuft sowas, dann ein Sound, der macht mich nervös, der beruhigt mich nicht, der fährt mich nicht runter. Also ich bin, das ist überhaupt nicht meine Welt gewesen, deshalb war es total spannend, durch den Hinweis von dir einzutauchen, zu schauen, was für ein Markt, was gibt's denn da, was gibt's für Zugänge, was gibt's für Haltung und so weiter. Und ganz interessanterweise ich sehe das ein bisschen, meine Verehrung ist saltier als deine, aber ich habe einen Grundpunkt, auf den ich hinauskommen werde in dem Motti später, der sich ganz stark mit deinem deckt. Das ist total interessant, und zwar auch aus einer Designperspektive, die aber eine designtheoretische Perspektive ist und nicht eine designpraktische Perspektive ist. Und ich bin gespannt, ob du die Person kennst, über die ich dann sprechen werde. Und okay. So, ich gehe da fest von aus, aber es ist ganz spannend, dass sich das so berührt. Also ich habe mir bei der Selbstbeschreibung, ich dachte, du machst das auch, aber das umso besser, bei Podwatch die Beschreibung angesehen. Bei Podwatch gibt es eine Riesenbeschreibung zu Einschlafen mit Wikipedia, also mit Florian Kasten und Tilman Böhnke. Und da heißt es wie folgt, ich zitiere eine Passage, kommentiere sie dann, wie immer, Zitat, fesselnde Inhalte sucht man hier vergebens. Stattdessen gibt es eine monotone Stimme, entspannte Musik und sanfte Geräusche. Dieser Podcast ist absichtlich sowas von zum Einschlafen. Zitat Ende. Das sagt also, okay, was wir hier haben, kann man originell nennen als Grundidee, aber es ist eine Baukastenidee. Und so funktioniert sehr, sehr viel, wenn wir uns auch mit Digitalisierung beschäftigen, mit digitaler Ökonomie beschäftigen. Es ist so eine Baukastenlösung, die dann ausdifferenziert werden kann. Auf der anderen Seite sagt dieser Baukasten aber eins, und das finde ich mit Blick auf die Einfachheit viel gelungener als bei Enter Sandman, nämlich beim Einschlafen geht es um funktionierende Routinen und nicht um Originalität. Ja, und das ist genau das Gegenteil vom Anliegen von Enter Sandman, die unbedingt originell bis zur Brechstange sein wollen und sich dabei natürlich total verbiegen. Und hier ist es so, es ist einfach so, hey, es soll eine Routine sein, das heißt, es kommt jeden Tag eine Folge, wir lesen Wikipedia-Einträge vor. Es gibt so eine akustische Einstimmung, es ist bewusst monoton auf der Ebene, dass kein Up, kein Down, sondern du wirst halt relativ easy, relativ einfach, wenn es bei dir funktioniert, in den Schlaf gebracht und vielleicht bist du noch ein paar Minuten wach und nimmst noch ein paar Inhalte mit. Und dass die bunt gestreut sind wie sonst was, das wäre total interessant, wie das Prinzip ist, ob man Google Trends befragt, ob man ein ganz aleatorisches Prinzip macht, einfach sagt, so was fällt uns gerade ein, also jeder assoziiert in den Raum rein, so ein Brainstorming macht und so weiter. Es ist ja letztlich auch vollkommen egal, es sind unglaublich diverse Themen, die dort von Wikipedia gepickt werden. Hier kann man fragen, okay, also na klar, Wikipedia haben sie gewählt, weil die Artikel meistens komprimiert sind und man sie gut selektieren kann. Da hätte ich zum Beispiel spannend gefunden, als meine Jugend ist ja, meine Klugscheißer Bildungsjugend, neben der Rock'n'Roll, Punkrock und so weiter Jugend, war ja so, was ist was Bücher. Also das waren sozusagen die Wikipedias in Buchformat meiner Jugend, auch zu allen unterschiedlichen Themen, die spannend aufbereitet waren mit Bildern, mit Texten. Das ist relativ jugendlich oder kindgerecht und so weiter. Und da fühlte ich mich dran erinnert, dass das so ein ganz ähnliches Prinzip hat, natürlich kürzer, natürlich auf das Einschlafen fokussiert. Aber sowas finde ich interessant. Auch wenn es mich nicht erreicht, ist es von der Idee her, vom Grundansatz her auf jeden Fall spannend. Ich zitiere noch einmal in diesem Podwatch-Text weiter. Ein Format, das eine Hörerin gewollt einlullt. Wie geht das? In dieser Episode sprechen wir mit Florian Kasten, Geschäftsführer und Producer bei Schönlein Media, und Tilman Böhnke, Sprecher des Podcasts, über Podcast SEO, Verlässlichkeit und den Aufbau eines Einschlaf-Universums. So, Zitat Ende. Das ist natürlich wieder die Idee, dass wir hier den Podcast, also Einschlafen mit Wikipedia und die anderen, als einen Best-Practice-Case haben. Mhm. Und dieser Best-Practice-Case zeigt, dass zumindest beim Thema Einschlafen, aber das würde sich problemlos auf andere Medienproduktionen beziehen, Simplizität und Monotonie Erfolgsgarantien sind. So, und das ist komplett das Gegenteil des Sensation Seeking von Studio Bummens und der Produktion von Studio Bummens. Also wirklich komplett das Gegenteil. Und was sie machen, auch in diesem Podwatch-Interview, aus dem ich hier zitiere, könnt ihr alles nachlesen bei Podwatch, ist, dass sie eigentlich am Ende dann so drei Punkte aufführen. Was machst du eigentlich, damit der Podcast erfolgreich ist? Was sind eigentlich so Best-Practice-Ideen, die ihr auch umsetzen könntet, wenn ihr eine ähnliche Idee habt und so weiter? Und dann geht es um ein Einschlaf-Universum, also eine Idee in serielle Reproduktion gedacht, also unendlich ausdehnbar, unendlich spielbar und so weiter. Solche Ideen tragen immer nur ein Stück weit, das wissen wir auch. Auch Wikipedia, so erfolgreich wie die Wikipedia ist, wird nicht die nächsten 10 Jahre überleben oder 15 Jahre. Es wird sich verändern müssen, auch um Wissensnuggets anzubieten. Die ganze Idee auch der Wissensnuggets ist ja auch der, du machst Kurse, Schulungen und so weiter, unabhängig von Universitäten und so weiter, Tutorials, stellst Zertifikate aus und so weiter. Also dieses Wissen, dieses Bildung, dieser Bildungssektor in der digitalen Sphäre wird sich nochmal sehr, sehr deutlich verändern. Und die Idee dann zu sagen, okay, wie können wir so ein Universum erzeugen, wie können wir so Simplizität, Monotonie und das in hoher Geschwindigkeit machen, ist natürlich ein sehr kluger Schachzug gewesen, Wikipedia zu nehmen. Das ist ja eine fast unendliche Quelle an Inhalten, die man nicht recherchieren muss, die man nicht selber schreiben muss, sondern die man sozusagen so komprimiert, damit sie in den 20 Minuten lesbar sind. Meistens werden ja die Artikel, so wie sie sind, vorgelesen, bisschen gekürzt, bisschen gerahmt und so weiter, aber im Endeffekt ist es der Artikel selbst. Und
du dann, hast als Ergänzung, du hast natürlich auch das Creative Commons License Modell dahinter. Das heißt, du kannst es eben auch produzieren wöchentlich. Das glaube ich auch, weil wir jetzt gerade in der Medienformattheorie sind, auch genau, super wichtig in dem Kontext, ja.
Absolut. Und das ist es, das, was es ist. Es gibt auch eine weibliche Stimme von Josephine Fine Wozniak, die sozusagen als weiblicher Counterpart fungiert zu Tilman Böhnke. Und man hat da eine gewisse sozusagen Dynamik in der Nicht-Dynamik. Und das ist ein nettes, zeitgemäßes Produkt, eine zeitgemäße Idee, die für mich aber sozusagen nicht, für mich nicht interessant ist, mich persönlich nicht interessant ist, auf der Ebene von von Einschlafhilfe, das ist jetzt nicht mein Thema, sondern ich finde das so, das ist ein ganz schönes Beispiel, wie digitale Ökonomien funktionieren, wie digitale Konzeptentwicklung funktioniert und so weiter. Und von dem Hintergrund nehme ich sozusagen diesen Podcast und dieses Einschlafuniversum, wie sie es nennen, um damit zu arbeiten, um das zu analysieren, um aber auch zu zeigen, wie unsere Zeit nicht nur ökonomisch, sondern kulturell tickt und so weiter, wie man so Start-up-Ideen rausbekommen kann, wie man vielleicht dadurch auch Kreativitätstechniken entwickeln kann und so weiter. Was ich sehr problematisch finde daran ist, und das ist sozusagen ein Punkt, den ich mit sehr viel Saltiness umsehe, ist, wir reden hier immer bei der Einschlafhilfe auch um eine Form der Lebenshilfe. Ja, das ist, jemand hat Probleme und diese Probleme sind dann vielleicht da, dass man nicht einschlafen kann oder dass man schlecht in den Schlaf kommt oder dass man irgendwie nicht die passenden Rituale hat und so weiter. Dann bietet man etwas an. Naja, und was man anbietet, was man da sieht, ist eben eine Business-Idee, die unendlich ausgeschlachtet werden kann. Ja, und die Themen sind dabei vollkommen egal. Also dass das jetzt Einschlafen geworden ist, war eine gute Idee, weil schlafen müssen alle. Wikipedia hat fast unendlichen Zugang. Das ist sozusagen eine Verbindung zwar aus zwei unterschiedlichen Dingen. Dann wählt man das Medium Podcast und entscheidet sich für die ästhetische Form so unaufgeregt wie möglich, so viel Monotonie wie möglich und so weiter. Sehr konsequent. Aber im Endeffekt ist es eine Business-Idee, die mit kleinstem Aufwand größte Gewinne suggeriert und ein total starkes Wachstumpotenzial hat. Und das finde ich, wenn man es in den Kontext Mental Health stellt und Lebenshilfe, komplett unverantwortlich. Da hat niemand Verantwortung übernommen, weil das ist sozusagen der eigentliche Fokus, worum es geht. Es geht denen nicht ums Thema Einschlafen. Es geht nicht um Mental Health. Auch das ist Etikettenschwindel, das muss man sagen aus meiner Perspektive, weil niemand sozusagen, der, als Arzt, als Psychologe und so weiter dabei ist, der also wirklich aus einer professionellen Perspektive etwas zum Thema Einschlafen, Einschlafhilfe, Lebenshilfe, Mental Health und so weiter sagen kann, ist niemand dabei. Also man etikettiert das so, produziert das in einem Verlag, der sich auf Mental Health fokussiert hat und haut das raus. Und das finde ich schon sehr salty und auch verachtenswürdig auf der Ebene bei sozusagen meiner, also da kann ich mitgehen, wenn es um eine digitale Business-Idee geht und wie die umgesetzt wird, wie die serialisiert wird und so weiter, da gehe ich mit, aber auf dieser Ebene möchte ich da extrem kritischer, bin ich auch extrem kritisch. Mhm. Und finde das nicht überzeugend und eher das Gegenteil von überzeugend. Und da hält man sich auch nicht an das, was dabei rauskommt. Wie ich schon gesagt, mein Geschmack bezieht sich einfach darauf, dass ich mich für Rituale interessiere und also einfach so, ob du jetzt ein Ritual machst als eine Art Trinkspruch, ob du so Rituale hast, wie starte ich in den Tag, wie begegne ich Menschen, also wie starte ich sozusagen Begegnungen, wie mache ich Sport, also was auch immer. Also das ist sozusagen das Thema des Rituals, was ja eigentlich sehr stark auch an eine mythische Welt gebunden ist und eigentlich in einer sehr rationalen Welt wie der unseren immer weniger Platz findet, beziehungsweise dann so eine Stigmatisierung erfährt, ist ja etwas, was ich sozusagen interessant finde. Also wie wird Ritual, Ritualkommunikation und so weiter heute gelebt, mit welchen Kontexten und Gegenständen wird das verbunden? Das finde ich interessant. So, dann finde ich es total interessant, wie man einfache Wege entwickeln kann, zu seinen Zielen zu kommen, nicht so viel Aufwand dazu braucht, aber dennoch sofort dann in etwas hineinkommt, sich auf etwas einlassen kann dadurch, keine Irritationen erzeugt werden, also keine Momente, die mich vom Ziel ablenken und so weiter, sondern sehr, sehr einfach gedachte Idee, die man konsequent zu einem Ziel führt. Das Ziel ist aber nicht die Weltherrschaft, so, aber sondern man setzt einfach eine Idee um und das macht man so ressourcenrealistisch wie möglich. Das finde ich total interessant und das setzt der Podcast ganz genauso um. Der will nichts von uns. Man kann, wenn man sich darauf einlässt, sofort reinkommen. Man kann sich darauf einlassen. Man hat keine Irritation, keine Hörsinnlichkeit, kein Up, kein Down, kein gar nichts. Der, also das Score ist easy, man geht easy raus, Monotonie, Serialität, all das funktioniert. So, und meine Verehrung, meine Salty-Verehrung bringe ich mit meinen drei Motti nochmal zum Ausdruck, fasse das nochmal zusammen. Das sind dann meine Gründe für die zumindest Teilzeit-Verehrung für diesen Podcast. Mhm. Mein erstes Motto lautet: Technologie und Leben werden nur dann komplex, wenn wir es zulassen. Allerdings lassen sich manche Dinge nicht vereinfachen. Einfachheit und Komplexität brauchen einander. Wir haben also hier beim Podcast, bei der Idee zum Podcast zwei Dinge. Wir haben einen technischen Möglichkeitsraum, der hilft, ein komplexes Thema in unserem Leben, also Einschlafprobleme, Einschlafstörungen und so weiter, zu lösen. Ja, und insofern verkomplexiert er das nicht und verkompliziert er das nicht, also die Technologie, sondern sie hilft uns, Wege zu finden, die dann nicht medikamentös sind oder durch andere Dinge, einfach durch Zuhören, durch Hörsinnigkeiten, durch digitale oder mediale Interventionen, wenn ihr wollt, ein komplexes Thema zu lösen. Aber eben, und das ist mein Punkt, nicht alle Dinge lassen sich so vereinfachen, also so standardisiert vereinfachen, dass sie dann für alle gelten und so weiter. Und insofern stößt natürlich so eine Idee der Monotonie an eine bestimmte Grenze, ja, und kann sozusagen die Komplexität nicht einfach dadurch lösen, dass sie sagt, ich habe eine geile Idee und wem hilft's und so weiter, weil dazu sind ja keine Testreihen gemacht worden, das ist nicht erprobt worden, das ist nicht in wissenschaftlichen Kontexten nochmal gecheckt worden und so weiter. Insofern haben wir hier dieses Zusammenspiel zwischen Einfachheit und Komplexität, das sich wechselseitig bedingt, wechselseitig stärkt, aber eben auch wechselseitig schwächt. Das ist sozusagen der eine Punkt, den wir haben, ganz einfach aus der Perspektive von Technologie und Leben, von der Idee, Leben zu vereinfachen durch Technologie, zu verbessern durch Technologie und so weiter. Das gibt es ja, seit es Technologiegeschichte gibt, gibt es diese Idee, auch Technologie als eine Befreiheitsgeschichte von menschlichen Gebundenheiten, Gebundensein und so weiter. Und der Idee, immer wieder einfache Lösungen anzubieten. Mein zweites Motto der Verehrung heißt: weniger verbrauchen, mehr gewinnen. Und das finde ich sozusagen, man setzt relativ wenig ein bei diesem Podcast, gewinnt aber im besten Falle relativ viel, dass man eine große Zahl von Menschen erreicht mit einer einfachen Idee, die vielleicht unmittelbar hilft, eine Problematik zu lösen. Also man muss es gar nicht so wie bei Enter Sandman gleich wieder auf die große Entertainment-Bühne bringen, mit den großen Blicken hinter die Kulisse und versuchen, so unfassbar originell zu sein oder menschlich oder nah zu sein. Nein, man sagt einfach, also wir haben eine Grundidee, die ist simpel, Die setzen wir seriell um, aber eben konsequent. Und dann gewinnen wir nicht nur Preise, nicht nur Hörerinnen, sondern in dem, was wir tun, sind wir erfolgreich. Und dann habe ich als drittes Motto ein Motto, das ist ein Zitat von John Maeda. John Maeda ist ein ganz berühmter Informations- und Kommunikationsdesigner. Und er hat ein wunderbares Buch geschrieben, das ich allen Fugis sehr ans Herz lege, nämlich Simplicity, die 10 Gebote der Einfachheit. Und er sozusagen überlegt, also wie wir nicht Marie Kondo-mäßig unser Leben vereinfachen und verschlanken können, sondern wie wir mit Design Thinking Probleme in unserem Leben oder einfach ja große Lebensaufgaben oder alltägliches ja einfach vereinfachen und uns leichter machen und bessere Lösungen, schnellere Lösungen finden und so weiter. Und dieses Motto, dieses Zitat von ihm lautet, Komplexität bringt das Gefühl der Orientierungslosigkeit mit sich. Einfachheit verbindet sich mit dem Gefühl zu wissen, wo man ist. Und das finde ich halt sehr, sehr schön, weil man ist oft, das kennt ihr alle, ja doch ein bisschen verzweifelt, ein bisschen gestresst, ein bisschen angestrengt, wenn man sagt, boah, ich muss da was lösen, ich komme nicht auf den Punkt und so weiter. Und man verliert so ein bisschen, ja, seine Verortung, ja, seine Situierung in der Welt oder mit Bezug auf die Probleme oder auch zu sich selbst. Man verrückt sich selbst. Und hier ist Einfachheit für Maeda der Weg zu einer ja Verortung oder zumindest zum Gefühl so, es gibt durch die Lösungen, an denen ich arbeite, vielleicht durch die Entkomplexisierung dieser Probleme, hilft es mir, mich besser zu verstehen, mich besser in die Welt zu stellen beziehungsweise einen stärkeren Stand in der Welt zu haben. Das sind sozusagen Perspektiven auf der Ebene von der Verbindung von Technologie und Leben. Design Thinking orientierte Perspektiven auf diesen Podcast, aber schlussendlich bleibt da mein großer Kritikpunkt stehen, dass es unverantwortlich ist, weil es im Kontext von Mental Health und Lebenshilfe situiert ist, ohne irgendein professionelles Personal in der Entwicklung, in der Gestaltung, in der Begleitung dabei zu haben. Und das kann man eigentlich nicht machen. Insofern ist meine Verehrung mit Blick eben auf Design, mit Blick auf konsequente Umsetzung, mit Blick auf eine Podcast-Strategie und so weiter vorhanden. Da kann ich mich völlig anschließen bei dir, ja. Aber mit Blick auf dieses übergeordnete Thema ist es das Gegenteil von Verehrung, sondern starke Kritik.
Wow, sehr schön. Tief nochmal reingegangen. Ich schließe mich natürlich der Verehrung an. Bei der Verachtung, beziehungsweise der Salty-Verehrung, muss man ja sagen, entschuldige. Das war ganz interessant. Ich hatte geschaut, ich hatte nichts dazu gefunden, ob sie das wirklich komplett ohne Beratung und Hilfe gemacht haben. In der Umsetzung ist es nicht transparent. Ich finde trotzdem, also ich will es insofern nur relativieren. Ich bin da voll bei dir, dass man das mit Vorsicht genießen muss. Ich finde es trotzdem natürlich eine Frage der Gesamtperspektive. Ich bin immer Medienenthusiast. Ich feiere Formate mit Verantwortung und so. Ich sehe, dass man das natürlich vorsichtig machen muss. Auch womit man sich schmückt, wie man das Ganze rahmt. Ich glaube, das Thema in der Gewichtung, wie du es auch Salty kritisiert hast jetzt, kommt mitunter dadurch, wie auch die Kommunikation von dem Medienhaus stattfindet. Wenn die als Einschlafpodcast zum Einschlafen für Leute, die einschlafen wollen, positioniert wäre, wäre es total klar. Sie feiern, glaube ich, das Thema Mental Health ein bisschen zu stark ab. Und ich glaube, also das ist die Prise Salz, wo ich auf jeden Fall mitgehe. Ich finde es trotzdem, ich stehe trotzdem zu dieser Verehrung, weil ich es auch geil finde, weil du als Medienhaus vor der Frage stehst, was du machst. Du kannst einfach nur für Reichweite und Fame gehen. Und da gibt es Themen, die vermeintlich einfacher wären und auch anders zu produzieren wären und man sich nicht diesen Act geben müsste, weil es ja, wie gesagt, formal ästhetisch wahrscheinlich auch herausforderndere Sachen gäbe oder so, die einfacher wären vermeintlich. Deswegen Prise Salz nehme ich mit, nicht in der Tiefe und so, aber ja. Ich würde sagen, erstmal danke für diese intensive Auseinandersetzung. Ich würde sagen, Markus, yes, bevor jetzt hier alle einschläfen vor lauter Wohligkeit und Wärme, schieben wir nochmal das Salz vom Tisch und packen mal direkt das Feuer aus zum Rösten, zum Verachten.
Und nicht zum Roasten.
Ein Maul voller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
Liebe Fugis, heute habe ich wieder die Last und die Freude der Verachtung. Gegenstand der Verachtung, das bleibt jetzt natürlich über, wenn ihr aufgepasst habt, ist Enter Sandman, der Podcast zur Nacht mit Oliver Polak. Dieser Podcast wird seit dem 29. Mai versendet. Bisher sind 5 Folgen erschienen. Diese Folgen sind zwischen 37 und 44 Minuten im Schnitt lang. Natürlich wieder, so kennt ihr uns, eine Studio Bummens Produktion. Studio Bummens hat es uns angetan, weil sie nicht nur neue Produktionen jede Woche fast oder jeden Monat in die Medienwelt, in den Podcast-Wald schmeißen, sondern weil sie eine oder verschiedene Produktionshaltungen haben, die wir unfassbar haltungslos finden. Also Studio Bummens ist mittlerweile für Marc und mich, und wir haben schon viele der Produktionen besprochen, ein Ärgernis sondergleichens, wenn wir uns mit haltungsvollen Medienproduktionen beschäftigen. Und deshalb werden wir nicht müde, jede einzelne neue Produktion uns anzuschauen, weil wir hier langsam ein System rekonstruieren können oder beobachten können, das wir für absolut verantwortungslos halten, haltungslos halten und was eigentlich eine Währung versucht, mit Gewalt zu zementieren und die über alle sozusagen Themen zu legen. Ich werde nachher darauf kommen, worum es geht. Insofern, ne, nicht jetzt gleich wieder denken, oh ja, Studio Bummens muss ja schlecht sein. Hört zu und wir ergänzen sozusagen alle Kritik, die wir schon geübt haben, nochmal auf jetzt einer anderen Ebene.
Der Executive, es ist nichts Persönliches.
Nee, wir kennen niemanden von Studio Bummens. Also niemand ist.
Muss man wirklich nochmal dazu sagen. Absolut. Ist ja heute gerade im Mediengame auch oft irgendwelche Tiefschläge oder persönlichen Sachen. Wir kennen die nicht und sind aber auf eine Weise fasziniert von den Produktionen.
Ja, aber auch ganz ehrlich, Marc, mir ist es auch scheißegal, wenn jemand denken würde, wir kennen die und wir dissen sie dann. Wir haben Argumente, wir haben Thesen, total, wir haben Punkte. Vollkommen richtig, das nochmal zu sagen. Aber ich muss sagen, diese auch das ist schon so eine medieninterne Abhängigkeitsstrategie, dass man immer so, also jetzt, ich meine jetzt nicht dich, aber immer darauf achten muss, so zu wem sagt man was und wie und hin und her und mit wem könnte man noch. Das ist Sundkästclub, ne? Das ist genau das, was Sophie Passmann gesagt hat. Sie muss jetzt, weil sie Prominente ist, 10-mal überlegen, wen sie disst oder zu wem sie was sagt oder wen sie früher gedisst hat und dann begegnet, damit es weitere Aufträge gibt und so weiter. Das ist halt so eine opake, selbstreferenzielle Blase, um die es geht. Und da haue ich gerne drauf, weil, wie schon immer, ne, mit Slime gesagt, lass es niemals so sein wie die. So. Executive Producer ist Tobias Baukhage, Produktion Hannah Marahil, die auch involviert ist in den Podcast, also Producerin und Talkerin. Ton und Schnitt ist von Konstantin Lange und Musik, sehr geschätzt von mir, von Aerobik. Naja, und wir schauen mal hin, was möchte Enter Sandman denn sein? Und wir schauen uns die Seite von Studio Bummens an, wie immer. Und das ist sozusagen auch total interessant. Studio Bummens hat es extrem kultiviert, besonders lange Beschreibungen zu ihren Podcasts zu geben, die für uns natürlich für Fugengold sehr, sehr dankbar sind, weil wir hier sehr genau sehen können, was will der Podcast sein, in welche Richtung will er gehen und warum scheitert das zu 99%, warum halten sie nicht ein, wie jetzt auch hier wieder, was sie versprechen und warum ist das eigentlich vollkommen egal? Also warum verarscht man die Interessierten mit Texten, die eigentlich nichts mit dem zu tun haben, was dann in den Produktionen passiert? Für Leute wie uns ganz wunderbar, weil wir dann nochmal Futter haben, dass wir uns nicht selbst ausdenken müssen, sondern einfach nur reagieren können und prüfen können und nachprüfen können von dem, was sein soll. Also Studio Bummens macht weiter, zumindest mit diesen Texten. Zitat Studio Bummens Webseite. Enter Sandman ist Deutschlands erster Podcast. Und da musste ich schon wieder reingehen. Natürlich.
Ist mir auch direkt aufgefallen.
Natürlich. Drunter macht es doch Studio Bummens nicht, ja? Es wäre doch nicht ein x-beliebiger Podcast zu. Nein, es ist der erste, der beste, der geilste. Und das ist doch natürlich ironisch. Und das ist doch augenzwinkernd. Und es ist doch so charmant. Nicht. Also das ist sozusagen, es muss schon wieder auf diese Riesenbühne gestellt werden. Das Geilste, das Beste, das Neueste.
Und ist einfach falsch.
Ja, Punkt, genau. Einfach falsch. Einfach, ja. Und also ich beginne nochmal diesen Satz, aber man muss da nicht bei jedem Satz einhaken. Also Enter Sandman ist Deutschlands erster Podcast, der seine HörerInnen ins Bett bringt, sie zudeckt, einen Kuss auf die Stirn gibt und mit Geschichten und Anekdoten aus der Woche von Oliver Polak und seinen Co-Hosts in die Nacht begleitet. Dabei verspricht Oliver jede Woche abwechselnd mit Samira El Wazili, Anna Dushima und Hannah Marahil im intimen Gespräch, was einem Telefonat unter Freunden anmutet. So, hier haben wir das schon wieder. Ja, Promis lassen Privates raus. Ja, das kann nur intim sein und das wollen die Fans von den Prominenten. Im Endeffekt vollkommen beliebig und austauschbar bei Studio Bummens, was die Themen sind. Hauptsache Promis ziehen lebensweltlich blank. Also erzählen ja. Dann so, hey, ja. Bei mir ist das los, das treibt mich, das bewegt mich und so weiter. Sind alles totale freundschaftlich verbundene Menschen und dann kann Intimität fließen. Das ist das gleiche Baukastenprinzip. Ich meine, da ist mir so ein simples Baukastenprinzip wie Einschlafen mit Wikipedia ja tausendmal lieber, als wenn man immer verklausulieren muss. Im genau. Endeffekt geht es darum, wieder mal Promis in die Manege zu schicken, damit die Quote machen oder Reichweite erzeugen mit egal was. Aber eigentlich geht es immer um Intimität. Also Julie Bummens ja. Ist für mich die neue Bunte. Mehr Details geht nicht, aber die neue ja. Gala. Stimmt. Es ist nichts anderes. Das ganze Produktionsstudio entwickelt sich einfach zu einer gigantischen Gala, zu einer gigantischen Bunte und pickt das sozusagen Prominente. Das ist so wie beim Autoscooter. Noch eine Runde, fahrt noch eine schnelle Runde heute hier am Autoscooter. Und Schuli Bums sagt immer, hey, wir haben Prominente, fahrt noch eine prominente Runde mit den Prominenten, diese prominente Runde in den prominenten Gefährten, diese prominenten Podcast mit diesen Prominenten. Also ich höre jetzt auf, aber es ist das gleiche Bauprinzip. Und dann, was natürlich Intimität verspricht, das ist so schön. Boah, Fugis, ich bin so immer so aufgeregt, wenn ich Studio Bummens Produktionen höre. Ey, die lüften den Vorhang. Die lüften die Medienoberfläche und lassen uns tiefer schauen. Also ne, von der Vorderbühne zur Hinterbühne kommen, weltexklusiv, ja. Und ich sag Respekt. Das ist das immer gleiche Versprechen. Also, dass wir im Boulevardjournalismus haben oder mit allen Boulevardmedien, mit allen Boulevardformaten Promis, die erzählen was Intimes, eine Krise, was Süßes, was Vertrautes. Inhalt null, also Fanwissen vielleicht. Und alle Themen, die als Themen in den Vordergrund gestellt werden, sind nur Kulissen für das Ausbreiten von Promi-Egos. Also unfassbar triste Trope. Will man nicht. Ich gehe weiter im Zitat. Themen wie Schlafritual aus der Kindheit, die schönste Beobachtung der Woche, Träume und was sie bedeuten, sowie Geräusche aus der Ferne. Das Kernkonzept des popkulturellen Podcasts. So, muss einhalten, sorry, dass ich immer einhalte. Also, was dieser Podcast mit wichtig, Popkultur ja. zu tun hat, außer dass Aerobic schöne Sounds macht, ja, außer dass vielleicht irgendwann mal jemand wie Beyoncé erwähnt wird und so weiter, das hat aber alles nichts mit Popkultur zu tun. Also ich habe gedacht, okay, jetzt also ist es auf einmal Einschlafen, popkulturelles Einschlafen, total nice. Mit Enter Sandman von Metallica bin ich nie eingeschlafen, aber ist ein anderes Thema. Aber gut, also es ist jetzt auch noch popkulturell, stimmt auch nicht. Also das Kernkonzept dieses popkulturellen Podcastes ist mit der Idee der Gute-Nacht-Geschichte und Mechanismen von Meditations-Apps zu spielen, dabei aber immer originell Entschuldigung, ich war gerade müde. Unterhaltsam. Oh, Entschuldigung, ich war schon wieder müde. Er ist spontan müde. Aktuell. Oh mein Gott, diese müdige. Sorry, also ich bin echt müde gerade.
Ich weiß auch nicht. Ah,
lustig. Oh, Entschuldigung, auch wieder dieser Kurzschlaf, spontan. Sekundenschlaf nennt man das, glaube ich. Positiv. Sanft und Entschuldigung, informativ zu sein. Mann, wie geil funktioniert das alles. Attribute, die nicht besser zu seinem Co-Host passen könnten. Mit allen verbindet Oliver eine natürlich tiefe Verbundenheit unter Freundschaft. Klar. Weil man Klar. kann ja nur unter Freunden intim sein. Aber Klar. diese Intimität teilt man dann mit seinen Podcast-Freundinnen, die hoffentlich zu Hunderttausenden, zu Millionen, ich glaube, es sind 7 bis 8 Milliarden war die ne, Einschaltquote und so weiter, Mindestens. Zuhören dann ganz intim, ganz privat, ganz klein, ne, in der eigenen Wohnung, im eigenen Schlafzimmer, zugedeckt und so weiter. Wie geil ist das, mit 7 Millionen die Stirn geküsst zu bekommen? Er war einer von 7 Millionen. Bidiup. So, oh ja. Geht weiter im Zitat. Natürlich soll Enter Sandman nicht nur exklusiv zum Einschlafen gehört werden, sondern wann immer man sich gut unterhalten lassen will. Ohne zu viel Aufregung, Stress oder Negativität. Ja, alles egal, Promis am Start, das läuft dann schon. Und naja, wenn man jetzt einen Einschlaf-Podcast macht, dann spielt ihn doch abends. Also hört ihn zum Einschlafen. Und du kannst ihn übrigens noch überall hören, in der U-Bahn, beim Supermarkt, auf dem Balkon und so weiter. Ja gut, dann sag doch einfach jetzt einschlafen, aufwachen, am Tag wach bleiben mit Promis. So kannst du den Podcast auch nennen. Und ich war total, einerseits habe ich mich total gefreut auf diesen Podcast, weil ich höre mir gerne Oliver Polak an. Ich lese gerne Texte von Oliver Polak. Ich finde, Oliver Polak ist bei auch aller Kritik, die man an ihm üben kann, eine total spannende Medienpersönlichkeit, mit der ich mich gerne regelmäßig auseinandersetze. Wir haben hier Friendly Fire verehrt, sein Podcast mit Mickey Beisenherz. Also von daher, ich habe mich gefreut, Oliver Polak macht was, ich schalte ein. Und dann haben wir großartige Co-Hosts, wirklich bedeutende Autorinnen, Schauspielerinnen, Musikerinnen, Redaktionsleiterin, also wirklich eine tolle Crew, die da ist, nämlich Samira El Wazili, Anna Dushima und Hannah Marahiel. Das sind wirklich Medienpersönlichkeiten, die ich extrem spannend finde und wo ich dachte, Mensch, also wenn Oliver Polak die zusammen dann machen einen Podcast, Enter Sandman, okay, Queen-Cover-Anspielung, alles cool, machen wir, tun wir und so weiter. Oliver Polak, wie er sich selbst auf seiner Webseite bezeichnet, Allrounder-Entertainer, so heißt es richtig. Und dann Zitat auf der Seite, Oliver Polak ist Entertainer und Pionier des straighten American Stand-Ups in Deutschland, Bestseller-Autor, Kolumnist, TV-Host, Podcaster, Grimme-Preisträger und Gewinner des Deutschen Fernsehpreises. So, also wenn man dieses Team hat, kann spannend werden. Leider, und ich nehme euch jetzt schon alle denken, ja, Hoffnung weg, es ist so das Gegenteil von spannend, unterhaltsam, aufregend, toll. Ich frage mich, auch hier wieder, wie viel kann Studio Bummens zahlen, dass so tolle Personen so einen langweiligen und zynischen Quatsch machen? Ist es nur take the money and run oder was steckt dahinter? Also ich war wirklich frappiert, wie so eine starke Runde so schwach abliefern kann. Und dann gibt es noch zwei Trailer. Und bei den Trailern, auch das ist natürlich ganz großer Sport. Wenn ihr auf die Spotify-Seite geht, Sprachkrise, auf die Spotify-Seite geht, dann seht ihr eine Zeitangabe. Einmal 1 Minute 4, einmal 53 Sekunden. Ich habe gelogen, 1 Minute 3 und 53 Sekunden. So, wir wollen ja korrekt bleiben. Und dann spielt ihr das an und auf einmal seht ihr, ist ja die doppelte Zeit jeweils. Ja, was passiert? Du machst an und nachdem es vorbei ist, gibt es Podcast-Tipps. Also, du hast die doppelte Zeit, aber eigentlich ist angegeben, es ist ja nur 53 Sekunden oder 1 Minute 3 und dann gibt es wieder Werbung, Werbung, Werbung. Ich frage mich, ob die Quotenangst haben oder was da los ist und so weiter, warum man das so verpacken kann, warum der Trailer nicht einfach Trailer sein kann. Werbung wird ja im Podcast genug gemacht. Also immer wieder wird gehostet und so weiter. Also sehr, 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 sehr absurd. Naja, im ersten Trailer, Oliver Polak liest, und bei Oliver Polak ist auch so, ich höre seine Stimme einfach gerne. Eine wahnsinnig angenehme Stimme, eine total gute Sprechhaltung. Ich höre ihm einfach gerne zu, so, ja. Und das ist so ein bisschen das Seduktionsding. Ich habe ja auch zuerst den Trailer gehört und dachte mir so, okay, ich lese euch ein bisschen gleich was vor aus dem Trailer. Ja, schön, ich mag die Stimme. Und da heißt es, na, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Du bist müde, kannst nicht einschlafen. Und da kommen wir ins Spiel. Und jeder, wirklich jeder braucht jemanden, der einen ins Bett bringt. Und auch, wenn du schon erwachsen bist, kein Problem, dann ab jetzt begleiten wir. Wir sind Samira El-Ghazili, Anna Dushima und Hannah Marahiel und ich, Oliver Polak, dich jede Woche in den Schlaf. So, jetzt frage ich mich, warum kann man denn nicht konsequent sein? Und wenn man einen Einschlaf-Podcast macht, ich meine einmal die Woche einschlafen, der Rest der Zeit wach bleiben oder immer wieder den gleichen, dann okay. Aber warum muss der denn um 18 Uhr kommen? Warum kann man den denn nicht um 22 Uhr ansetzen, ja? Einfach mal mutig sein. Warum tut man das denn nicht? Das wäre konsequent. Ein Einschlaf-Podcast um 18 Uhr. Ich meine, glücklich, wer um 18 Uhr schlafen kann, oder traurig, je nach Perspektive. Aber inkonsequent, macht es doch einfach um 22 Uhr, ja? Und du willst ja nicht immer wieder mantramäßig diesen einen Podcast, also die eine Folge hören, bis die nächste dann kommt und so weiter, ja? Und diese Eigenwerbung, die dann kommt nach dem Trailer, ist so, okay, alles klar, also das Thema ist schon eigentlich nur noch wieder der Trittbrett für die Selbstvermarktung von dem, was dann kommt, fürs Studio selbst und so weiter. Und der zweite Trailer, den wir haben, der kürzere, wird gesungen von Oliver Polak, ist das Ganze als Song, und das verbindet natürlich Oliver Polak und mich, die Liebe zum Singen. Er kann's, er hat musikalisches Gespür, ich nicht, ich kreisch einfach rein, aber vollkommen egal. Naja, und dann habe ich mir die Zahlen angeschaut, wie immer die Zahlen, und da sieht man, ja, viele Leute sind eingeschlafen, bevor sie eingeschaltet haben. Nicht mal in den Top 100 der deutschen Podcast-Charts stand heute Podwatch, und Platz 96 bei den Spotify-Podcast-Charts Deutschland auch heute, 14. Juni. Schlagzeilen gibt es bisher keine sonderlichen, also keines der großen Medien hat sich drauf eingelassen. Naja, und was möchte es sein? Was möchte dieser Podcast sein? Er will Einschlafhilfe sein, aber wir haben Einschlafhilfe, also als Einschlafhilfe getarntes Personality-Format. Und das ist wieder der übliche Studio-Bummens-Etikettenschwindel, den wir schon x-mal gehört haben, ja, gelesen haben, darüber gesprochen haben. Viel ankündigen, wenig davon halten, Maßstäbe großmundig formulieren und kaum etwas davon umsetzen. Catchiness reicht, um Leute zu ziehen und Aufmerksamkeit zu erzeugen. Content ist immer second. So, du hast dann super ruhige Stimmen, Oliver Polak, der so ganz bewusst auf ruhig, auf nicht besonders, man bleibt so auf einer Ebene, man ist ruhig. Auch seine Gesprächspartnerinnen bleiben auf einer Ebene, sind ganz ruhig und so weiter. Und da muss man sagen, ah Leute, das ist jetzt schön, aber ihr durchbrecht sozusagen euer Konzept selbst, wenn irgendwas ist, was ihr selber lustig findet aus eurem Leben oder wo ihr euch selber besonders lustig findet. Immer über eigene Witze lachen ist immer ein ganz großer Sport, machen wir ja auch. Also da wissen wir genau, wovon wir reden. Und das ist dann so, wo ich mir denke, so, ah, alles ist so ganz, ganz bewusst, überbewusst ruhig inszeniert. Das klappt immer bei den Anmoderationen, bei den Abmoderationen, aber eben nicht beim Storytelling selbst. Und dann ist man auch schon mal sozusagen durch dieses, also auf und ab, so hoch und runter, ist man schon wieder rausgerissen. Ich konzentriere mich so ein bisschen für euch auf die Folge 2, Oliver Polak, Anna Dushima, mit dem Titel Ein Hund auf der Veranda in Ruanda. Ich wiederhole, ein Hund auf der Veranda in Ruanda. Herr Ribbeck von Ribbeck im Havelland. Also man sieht hier wieder, sind Dichter, Fürstinnen, allererster Güte am Werke, die Reimelite des deutschen Podcasts, ein Hund auf der Veranda in Ruanda. Also so schön gereimt, herrlich, das kann nur scheiße werden. Dann ist es los, so dieses Willkommen zu einer neuen Folge von Enter Sandman. Es wird so ein bisschen so hingeleitet, eingeleitet und so weiter. Und dann werden wieder diese schönen Formulierungen gebracht. Wir wollen euer Kassettenrekorder an eurem Ohr sein. Wir wollen mit euch nochmal den Tag einordnen. Und dazu habe ich meine besonders gute Freundin Anna Dushima mitgebracht und so weiter. Und dann gibt es so einen Startdialog. Da sagt Anna Dushima, Zitat, ich bin fast eingeschlafen, als du das gerade vorgelesen hast. Aber das ist was Gutes, oder? Oliver Polak, ja klar. Anna Dushima, ach, ich liebe es. Und Zitat Ende. So ein kleiner Dialog, der dann reingeht. Das ist so 0815 Vorschlaghammer-Skripten gegen den Schlaf. Das ist genauso wie Leute, die ihre eigenen Witze erklären. Unfassbar lame. Und normalerweise, wenn wir nicht den Podcast gehabt hätten, hätte ich hier aufgehört zu hören, hätte ich ausgeschaltet und so weiter. Wäre ich raus gewesen, hätte mich rausgeschmissen. Und dann gibt es ganz viel persönlichen Talk. Naja, dann denke ich mir darum so, okay, da ordnet niemand den Tag ein. Was mit den Hörerinnen ist, spielt auch keine Rolle. nicht die Schlagzeilen des Tages, an dem man sendet, die Schlagzeilen der letzten Tage. Also wie will man die Tage einordnen? Wie will man das irgendwie machen, wenn man das noch nicht mal selbst mit sich macht und so weiter? Also persönlicher Talk. Und dann geht es um eine persönliche Geschichte, nämlich das Aufwachsen von Anna Tsushima in Rwanda. Da hat sie bis zum 10. Lebensjahr gelebt. Und dann fragt Oliver Polak, wie war es in Rwanda? Und das ist so, dieser Gesprächsteil, der ist eigentlich ganz schön, weil so ein bisschen so, okay, es ist so wie unser Teppich, man holt irgendwie jetzt weg von dieser ganzen geskripteten Blablabla-Geschichte, also wo es wirklich so ganz fade Texte, gar schlimme Texte, Texte, die man weder sprechen sollte noch schreiben sollte, ja. Und dann kommt man eigentlich in so einen ganz schönen, warmen Talk, wo ich sage, okay, jetzt fährst du runter, jetzt erzähl dir was. Anna Tsushima geht auch ab und zu immer wieder rein, wenn Oliver Polak dann so seinen großen Jungen rauskramt, so ein bisschen so der Tabubrecher, der Provokateur sein möchte. Das ist ganz nice so und finde ich ganz gelungen. Und dann geht es um, ja, okay, was ist denn so dein Einschlafritual gewesen? Das haben wir auch hier so gemacht, am Anfang ja bewusst als Reflexion auf das, was jetzt hier kommt. Und alles okay. Dann kannst du sagen, ja, also so, also aus der Idee eines Teppiches, also einer Podcast-Einleitung, ja, wenn ihr so wollt, sag ich, okay, alles cool, ich höre mir das an, ich habe so ein bisschen Eindruck, wer ist Anna Tsushima, wie macht das Oliver Polak, also dann gibt's also ein bisschen Informationen so, Punkt. Oh, alright, das kann man so ein bisschen lang machen. So. Und dann kommt der erste Hammer-Gag, ja, neben den Super-Gags, die schon vorher waren. Oliver Polak vergleicht, dass die Schwester und Mutter in einem Bett geschlafen haben bei Anna Tsushima mit dem Aneinanderkuscheln von Hunden. Das war so erstmal, er muss ja alles über Hunde machen. Das ist ja klar, das ist so sein Corporate Identity Move, immer hier Hunde. Also Hunde sind wichtig. Der Hund schreibt ein Buch, der Hund ein eigenes Instagram und so weiter. Dann sagt Anna Tsushima, das ist ein totaler Quatschvergleich und so weiter. Und dann diskutieren sie, wie Kuschelbedürfnisse sind beim Einschlafen und so weiter. Und dann kann ich auch noch sagen, okay, also auch das Kuschelrituale, bla, gut, aber irgendwann muss doch Schluss sein. Ja, es ist dann Schluss nach Minute 8:30, dann kommt die Werbung, ja. Und die Werbung holt dann alles wieder zurück. Also bist du bis dahin entspannt, bist du bis dahin so ein bisschen eingepegelt und so weiter. Dann bist du spätestens ab dem Moment einfach raus, ja. Und dann geht's da um Black Roll Sleep, und dann wird dieser die Black Roll Sleep beschrieben, Werbepartnerin vorgestellt und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass Oliver Polak in jeder Sekunde laut loslachen möchte. Und das finde ich noch ganz, also fand ich auch noch ganz sympathisch, weil ich denke, klar musst du irgendwie Werbung machen. Also warum musst du eigentlich Werbung machen? Kannst du nicht anders platzieren, als sozusagen genau in diesem Moment, wo er eigentlich eine Intimität schafft, wo er einfach Leute runterpegelt und so weiter. Und dann machst du Werbung, ultra brutal, alles bringt raus und dann gibt es irgendwie so diese, ich lache eigentlich fast, aber ich mache es bedeutend. Und dann fand ich das auch so, ja, dann muss es so einen Zwangsbezug zum Podcast-Thema geben, ja. Und das ist wieder, das ist so auch Studio Bummens. Podcast als ganz große Dauerwerbesendung, ja. Produkte, Werbepartnerinnen, Studio Bummens, Macherin, that's it, Promi-Style halt. Was wir auch beim Sundkist-Club kennen und so weiter. Also das so ab dem Moment dachte ich mir so, okay, jetzt, wie will man wieder reinkommen? So, wie willst du wieder reinkommen in die Story, in den Podcast und so weiter? Und dann dachte ich so, okay, der Einstieg, das Persönliche, was kommt jetzt? Und dann wird es wieder, ja, also wo ich sage, okay, wenn ich die Bunte lesen will oder die Gala, oder ich mich für das Leben von Anna Tsushima und Oliver Polak interessiere, dann könnte ich ein anderes Medium verwenden. Oder dann könnte man sagen, Oliver Polak spricht mit Freundinnen über sein und ihr Leben. Völlig in Ordnung, völlig legitim. Ja. Also für alle spannend, die sich dafür interessieren. Aber es gibt eben nichts zum Einschlafen groß, sondern es gibt so dieses, wo habt ihr euch kennengelernt, wer hat wen vermittelt, wo habt ihr euch getroffen. Und dann gibt es sofort, also wir hatten sofort dieses Urvertrauen, diese Intimität, diese Freundschaft. Wir haben uns geöffnet über unsere Vätergeschichten, Leid verbindet und so weiter. Das soll nicht das Erzählte jetzt ironisieren oder irgendwie schlecht machen oder so, oder sagen, das war gar nicht so, darum geht's mir gar nicht. Aber hier ist wieder mit dem Vorschlag Hammer, nachdem die Werbung kommt, also hier, ne, kaufen Sie, ja, kommt dann auf einmal wieder Ultra-Intimität. Und das ist so zynisch, das ist so kalkuliert, das ist so schlecht rhythmisiert und zusammengefügt und so weiter. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und das hat alles eben überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Und dann geht es wiederum, welchen ersten Kinofilm hast du gesehen? Dann wird gesagt, also von Anadushima, Tarzan in Deutschland, The Jokes Write Themselves. Dann bei Oliver Pollack E.T., so, und dann ist diese, dann wird so ein bisschen darüber gesprochen. Dann so, dass sie Oliver Pollack so Schisser oder auch sie beide Schisser als Kinder waren. Dann so, gehen sie aber da wieder raus. Da hätte man auch daran setzen können, also Geschichten so, was erzählt man einem? Also bei mir in meiner Kindheit, in meiner frühesten Kindheit, hat eine meiner Omas, die ich heiß und innig geliebt habe und wir hatten ein total enges Verhältnis und kein böses Verhältnis oder so, aber sie war halt eine, also viel älter, weil es eine ganz andere Generation war, erzählte sie mir, ich war böse und dann sitzt vor deinem Fenster ein schwarzer Mann und wenn du nochmal böse bist, dann holt er dich und dann bist du weg. Und diese Holy krasse shit. Geschichte, diese Angstmaschine Oma.
Die Angstmaschine Oma. Das wäre ein Podcast, den würde ich mir anhören.
Die Angstmaschine Oma, die dann da sitzt und so weiter. Und sowas finde ich ja charmant in einem Einschlaf-Podcast. So ein bisschen so, was waren das denn für Gespenster, die einen gehauntet haben? Wer hat einem das in die Welt gesetzt? Wie so mit dem Struwwelpeter und dem Daumen? Also wer, was für didaktische Zwecke sind in Märchen drin und so weiter? Also das wäre irgendwie total interessant gewesen und das wird sofort wieder verlassen und was kommt dann? Dann kommt sofort wieder, als ich im Kino war, dann bin ich aus dem Kino raus und also von Kinoerlebnissen, dann hat man sich gefühlt, als ob man noch im Kino wäre und das ist so bei Musik und bei Kunst so. Und dann erzählt Oliver Pollack, er hätte nur zwei große Träume in seinem Leben gehabt und die hat er beide verwirklicht. Einerseits eine Band und dann einen Promi zu treffen. Der Promi war, Udo Jürgens. Und da war er erst beim Konzert, hat nach dem Konzert ein Buch abgegeben, weil es in dem ersten Buch von Oliver Pollack um Udo Jürgens ging. Hat er auf der Bühne abgegeben. Dann hat er bei Facebook Nachricht bekommen vom Assistenten. Dann gab es einen Austausch zwischen ihm und dem Assistenten, haben sich angefreundet und so weiter. Dimitri Kuschnick wird auch namentlich genannt. Dann war er nochmal beim Konzert von Udo Jürgens in Fulda. Und dann kriegt er die Nachricht, Mensch, willst du nicht mit Udo essen? Er lädt dich ein und so weiter. Das war die eine Sache. Und die andere Sache war dann in L.A. Kiss zu treffen und dann hat Kiss irgendwie bei den Proben und so weiter in eine Songzeile seinen Namen eingebaut und so weiter so. Und da sind wir wieder komplett die Bunte als Podcast. Also es hat Ansätze von okay, das ist eine Intimität. Das ist eine Intimität im Sinne von egal, ob das, was die erzählen, passt oder nicht, aber sind zwei Menschen, die erzählen sich was, das erzeugt die Atmosphäre einer Intimität, die mich vielleicht einlullen kann, einzuschlafen und so weiter, ja. Und dann aber, das sind nur ganz kleine Fetzen, weil die zeigen einfach, es geht einfach scheiß nochmal darum, wieder Promi-Podcasts zu machen, wo es nur um Promis geht. Und dann erzählt Anadushima, also ihr größter Backstage-Wunsch ist Beyoncé. Dann geht es um Bucketlists, um Wünsche, um Ziele. Dann haben wir so ein unfassbares Plattitüden-Ballett. Also wirklich ein Plattitüden-Ballett von Oliver Pollack und Anadushima. Also wirklich Stereotyp an Stereotyp, ja. Also Klischee an Klischee. Und mir ist dabei beim Zuhören sofort eine Szene aus Jerks eingefallen, wo Fari in der vierten Staffel, Ende der vierten Staffel, seine Biografie vorliest, also die vorletzte, ja, und wo er dann zählt, ja, Mütter sind die Größten und mein großer Raum, was ich nicht mehr schaffen werde, ist, dass ich mich von A nach B beamen kann und so. Und wo dann Figur Feline, ihn dann natürlich total vorhält, was das für ein Quatsch ist, er soll doch froh sein, Schauspieler zu sein und so weiter. Und genau solche Plattitüden auf diesem Niveau geben die beiden hin und her. Dann geht es um schlafende Hunde, Kinobesuche, Hilfsbereite, Zahnarzt, Helferinnen, dann geht es um pseudolustige Karlauer, da geht Anadushima mit ihrem Hund zum Zahnarzt, weil ihr Partner gerade keine Zeit hat und dann sagt sie, ja, in Deutschland ist das so schlimm mit den Kindern, also Kinder sind immer so unerwünscht und so weiter und dann sagt er, ja, ihr Hund ist dabei und sagt er so, Oliver Pollack, ihr seid eben wie die Wildecker Herzbuben, also nur zu zweit vorstellbar. Wahnsinnig lustig, großer Schenkelklopfer, aber auch das hat nichts mit Popkultur zu tun, weder Udo Jürgens noch Wildecker Herzbuben, klar, Kiss war drin, aber es ist noch lange all das nicht zu nennen, ein popkultureller Podcast. Naja, und der Rest der Zeit ist wieder menschliches, allzu menschliches, der Promi als Mensch, meine Güte. Marc, hättest du es gedacht, dass Promis Menschen sind? Nein, oder?
Ich dachte, nee, also ich wusste gar nicht, so. Wachsfiguren, Android, Kabinett und so, ja.
Postkarten.
Wandelnde blaue Haken, so, ja, krass. Ja,
in Bilderbüchern, oder? Oder so, Instagrammy, überall, Promis, aber in Real Life habe ich noch nie einen gesehen, ey. Nee. Möchte ich auch nicht, ich meine, unsympathisch so, als wie man es so mitbekommt. Vielleicht auch Jerks sehen, dass man sieht, Prominenz ist der letzte Scheiß, aber wir wollen ja nicht zynisch werden. Naja, und das fabert so hin. Also ich habe 3-4 Impulse zum Thema Einschlafen in 43, 44 Minuten. So, Werbeunterbrechung, ja. Karlauer und der Rest ist Plattitüdenballett und Plaudern über Menschliches, Allzumenschliches, über ein paar Deep Facts zu den beiden. Und dann, ich habe es geschafft. Ich dachte, jetzt ist vorbei und auf einmal ging es in Richtung Ende und ich dachte, ach geil, wir haben noch 10 Minuten und jetzt macht Schuli Bummens wieder die ganz große Werbetrommel auf. Nee, dann gibt es nämlich 10 Minuten in den Schlafzählen. Und wie haben sie, dann haben sie wirklich knapp 10 Minuten gezählt. Mhm. Und diesmal haben sie, wir zählen Hundevergleiche. Das war dann der Witz, ja. Und dann war so, ein Hundevergleich, zwei Hunde. So, und das geht fast 10 Minuten.
Ich weiß, ja.
Alter Finne. Da habe ich mir aber gedacht, also so schlecht und peinlich, ja, wie dieser Podcast endet, so war er insgesamt. Aber was Studio Bums nicht verstanden hat, hätten die einfach nur Oliver Polak und Freundinnen machen Schlafzählen. Und das jede Woche. Oder sie hätten das für 365 Tage machen können mit unterschiedlichen Promis, die dann sagen, ein Hundevergleich, zwei Hundevergleiche, weiß ich nicht, ein Borkenkäfer, zwei Borkenkäfer, ein Mickey Beisenherz, zwei Mickey Beisenherze und so weiter. Das wäre vielleicht noch, ich meine, das wäre lustig gewesen, das wäre tausendmal origineller gewesen als all das, was da passiert ist und so weiter. Aber insofern haben wir wieder einen falsch getarnten, Schuli Bums Podcast. Naja, und mein Geschmack war, wie schon gesagt, ich mag Oliver Polak als Medienpersönlichkeit. Ich schätze diese vier klugen, haltungsstarken, interessanten Medienpersönlichkeiten, mit denen er zusammen den Podcast macht. Und dann, muss man sagen, und dann kam Studio Bummens. Das ist die Tragik für die Themen und für die Person. Deshalb, mein erster Grund der Verachtung lautet, die Tyrannei der Intimität endet nie. Für Studio Bummens ist Intimität ein Fetischcharakter, an dem man sich permanent abarbeitet. Ja, der Begriff der Tyrannei der Intimität stammt von amerikanischen Soziologen Richard Sennett, ja. Und es geht hier um Versachlichungstendenzen und falsches Authentizitätsgebaren. Es geht darum, dass es fast schon so eine gemeinschaftstümmelnde Anschauung gibt, dass Nähe ein moralischer Wert an sich sei, ja. Und es dominiert dabei das Bestreben, die Individualität im Erlebnis menschlicher Wärme und in der Nähe zu anderen zu entfalten, ja. Und es dominiert dabei ein Mythos, dem zufolge sich sämtliche Missstände der Gesellschaft auf deren Anonymität, Entfremdung, Kälte zurückführen lassen. Und diese Studie, liebe Fugis, ich kann euch nur die Tyrannei der Intimität von Richard Sennett grundlegend empfehlen, weil diese Stelle, die ich euch vorgelesen habe, dieses Zitat aus dem Buch, fasst das komplette System Studio Bummens zusammen. Mhm. Promis, die Intimität produzieren, den Fetisch der Nähe dabei ausführen und den Fetischcharakter der Nähe als Ware anbieten, das ist Studio Bummens. Nicht mehr und nicht weniger. Themen können kommen, Themen können gehen, Promis können kommen, Promis können gehen, fertig. Und das finde ich sozusagen unfassbar frappierend. Allein dafür die größte Verachtung für Studio Bummens und aber auch leider für den Podcast Entertainment. Ich habe noch zwei Motti und dann schlaft ihr noch nicht ganz ein, weil wir dann noch Haltung und Marx-Kommentar und so weiter und Hinweise für euch haben. Das zweite Motto meiner Verachtung lautet, der offensichtliche Gott des medialen Universums von Studio Bummens ist die Prominenz. Und das tötet jeden Inhalt. Prominenz als einziger Inhalt ist für mich nicht anbetungswürdig. Es geht wieder nur darum, so jeden beliebigen Inhalt an ausgewählte, erfolgreiche Prominente zu kleben Und am Ende dann zu sagen, so, jetzt aber, ihr Süßen, schaltet ab, weil jetzt ist vorbei, wartet bis zum nächsten Produkt, zum nächsten Podcast, zur nächsten Folge und so weiter. Also Prominenz als der offensichtliche Gott des Universums von Studio Bummens. Mit diesen beiden Motti, mit dieser leichten Kritik am Format Entertainment und meiner bescheidenen Kritik an Studio Bummens möchte ich nicht nur die Verachtung aussprechen im Sinne einer Fugengoldrüge, besonders schlafstörend, sondern auch meinem Kollegen, nicht Schlafmütze, sondern Schlafwandler, Marc Süß, die Worte zu geben, um uns langsam in die Haltung zu führen, nachdem er sich haltungsvoll positioniert hat.
Markus, so toll ich deine Verachtung fand, so einschläfernd war es tatsächlich, diese Reproduktion von Nichtigkeiten aufgelistet zu hören. Es ging so viel schneller als der eigentliche Podcast, aber es ist schwierig. Aber dank dir dafür, herrliche Motti, ich bin voll bei dir. Ich glaube, es ist gut, denn ich habe mir die aktuellste Folge von Enter Sandman angehört, kann darauf jetzt auch nochmal eingehen, denn ich habe mir auch einige Gedanken dazu gemacht, muss auch noch ein paar Sachen loswerden, bevor wir in die Haltung kommen. Enter Sam, mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe das gesehen, habe natürlich das ikonische Queen-Cover vom Album Queen 2. Das ist sozusagen das Titelbild, was sie da nachstellen, gesehen. Enter Sandman, einer der berühmtesten Hitsingles von Metallica. Dachte so, krass, ich habe es erstmal gar nicht, also nur anhand des Covers dachte ich, es geht irgendwie um Musik oder um andere Sachen, Rockmusik oder so. Ja, okay, jetzt also Schlaf. Ich war sehr gespannt aus Designerperspektive, warum das Produkt diese Verpackung hat. Also ich fand das Konzept spannend, vier Leute zu sehen, in welchem Kontext ist es okay. Oliver Polak als Haupthost spricht jetzt abwechselnd mit jeweils einer von den Co-Hosts. Aber also für mich war da eine totale Spannung da, alleine visuell schon, weil das irgendwie große Referenzen sind, Queen, Metallica und so weiter. Dann fang ich diesen Podcast an, das war die aktuellste Episode, dann geht es schon los, dass sie so ein peinliches Intro-Lied singen. Also ich weiß nicht, was Aerobic damit zu schaffen hatte, der sonst coole Tracks macht. Mich stört es massiv, das ist auch der Punkt, den ich bei Friendly Fire kaum ertrage. Ich finde es ganz scheußlich, ich finde auch dieses ja, ich weiß nicht, ob es irgendwie lüstern ist oder anders zu bezeichnen, dieses Säuseln von Oliver Polak am Anfang, mir war das wahnsinnig unangenehm, ich habe es auf Kopfhörern gehört, ich fand das, ich fand mich irgendwie am Ohr angefasst, aber das ist meine ganz, ganz persönliche Meinung, dieses Gefühl mit so einer zartigen Schlafzimmerstimme, naja, anyway, auf jeden Fall hatte ich eine große Erwartungshaltung, nicht nur wegen des Castes, sondern auch wegen des Covers, weil wir aufmerksame Fugis kennen ja auch unser Cover, wir haben ja auch so eine Art musikalische Referenzen, Designsprachen, Anlehnung an das Sex Pistols Cover von Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Und deswegen war mir das irgendwie nah und ich dachte so, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Die Folge, die ich mir reingezogen habe, war Du hast New York nicht verdient. Die ist mit Oliver und Anna. Ich kann mich nur anschließen an all das, was du gesagt hast. Ich will nicht so weit ins Detail reingehen, aber was total augenfällig war, ist, dass sie dieses Konzept wie so eine Art Rahmung missbrauchen. Es wird am Anfang kurz erwähnt, ach so, ja klar, ist ja das Ding hier, was ich mache mit dem Einschlafen, ne? Und zum Schluss fällt es ihnen nochmal kurz ein. Und dazwischen war das so ein Durcheinander an Geschichtchen, Anekdoten, die auch völlig wahllos immer hin und her abgebrochen, wieder eingestiegen, erzählt wurden. Es war einfach nur unstrukturiert. Das kommt noch dazu, auch bei einem Laber-Podcast war es trotzdem völlig unstrukturiert. Es ging irgendwie um Brände in Kanada, um Rauchen, um Barry Manilow, um Wohlfühlorte, aber auch so wirklich so ganz kurz als Stichwort reingebracht. Ich persönlich muss sagen, es gab immer wieder Stellen, die ich, weil es geht um Prominenz, es geht um die Geschichten aus dem Leben dieser schillernden Stars, das ist mir schon klar, aber was dann auch an Anekdoten erzählt wurde, fand ich super unangenehm. Also wenn Oliver Polak als Stand-Up-Comedian dann irgendwelche tiefen Insights teilt, dass er zum Beispiel Jerry Seinfeld live gesehen hat und sein Kommentar ist dann, ja, ist total lustig und er macht so gute Beobachtungen, dann denke ich mir so, Alter, wow, also da ist die Vorbereitung wirklich bei Null, wenn einer der bekanntesten Stand-Ups aus Deutschland den vielleicht weltberühmtesten, legendärsten Stand-Upper sieht live und dazu dann sagt, ja, der ist gut. Also, ich war, ja, egal, wir kommen gleich noch drauf, aber ich bin immer so völlig, völlig schockiert und enttäuscht einfach, dass dann so wirklich gar nichts kommt. Naja, dann geht's noch ein bisschen ums Klo und Geräuschverstärkung beim Pupsen, hihihi. Anna erzählt, dass sie bei offener Tür defekiert, um mit ihren Partnern weiterzusprechen, auch toll. Und dann, und das muss ich rausheben, denn es gibt eine ganz, 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 ganz kritische Stelle in diesem Podcast. Das heißt, wir verlassen kurz die oblatendünne Rahmung von ja zum Einschlafen und wir plaudern aus dem Alltag und dann geht's auf einer Humorebene auf ein ganz kritisches Thema, finde ich. Anna ist ja selbst POC, People of Color, macht dann einen Witz zu dem Thema Black Card. Das fand ich ganz persönlich extrem schwierig. Für mich ist das eine Reproduktion, eine Verstärkung von Stereotypen, von teilweise rassistischen Klischees. Also man muss dazu sagen, dass Anna Schieme in Ruanda geboren ist, ist in Großbritannien zur Schule gegangen, hat dann im Ruhrgebiet Abi gemacht, in Niederlanden studiert, heute total renommiert. Das steht außer Frage. Aber ich wollte dann mehr dazu erfahren, das wirklich verstehen. Ich habe, wo guckt man sonst Slang nach? Natürlich im Urban Dictionary nachgeguckt. Was hat es mit dieser Black Card auf sich? Und das ist, ich zitiere kurz auf Englisch, an imaginary card that all black people are born with and that mixed people have to earn, that is constantly under threat of being revoked if said black person does not act black enough or in proper black ways. Kurzum, diese Black Card ist sozusagen eine fiktive Ausweis, der dir als schwarze Person ausgestellt wird und wenn du dich nicht entsprechend der kulturellen oder popkulturellen Norm verhältst, dann kann dir die entzogen werden, sozusagen, dein Status. Und mir ist klar, dass das als Witz gemeint war. Das wird auch oft auf Twitter in Tweets so zitiert, don't revoke my black card, but, und dann kommen irgendwelche Geständnisse, aber was das ist, ist natürlich eine krasse Reproduktion von Stereotypen, wenn es um Menschen, also People of Color oder deren Kultur geht. Und das wird hier reproduziert, das ist okay als Joke, aber so gar nicht eingeordnet. Und das von einer schwarzen Frau, die irgendwie in die ja Medienprofi ist und auch diesen Podcast hat. Und klar kann sie das sagen. Ich persönlich finde diesen Witz ohne Kontext total kritisch, vor allen Dingen in so einem super seichten Einschlaf-Rumlaber-Podcast. Naja, und auf jeden Fall, dann kam der Klopper noch und dann ist plötzlich wieder Schluss. So, uns fällt ein, wir haben ja dieses Schlafkonzept, es wird total hart abgebrochen wieder rein. Es wird plötzlich die Stimmen verändern, die Tonality, als hätten sie eine Pause gemacht oder ihnen, wie gesagt, das wieder einfällt. Dann kommt diese Klaviermusik und dann zählen sie in dem Fall Wäschezauberer. Und das muss ich sagen, Chapeau, Geniestreich zum Thema Sendezeit, rausballern, lange Podcasts machen, richtig geiles Konzept. Hier in der aktuellsten Folge wird 9 Minuten Sendezeit gezählt. Ist mir schon klar, einschlafen und so. Aber wenn der Podcast das sonst überhaupt nicht hält, ist das einfach ziemlich feist, um irgendwie richtig lange Folgen zu machen. Und die sind jetzt schon nicht so lange, das dürfen wir sagen, mit 2 Stunden regelmäßig. Ich würde sagen, dicht gepackt von Meinungen und Inhalten und so. Und dann auch bei so kurzen Formaten nochmal 10 Minuten rausballern mit wirklich heißer Luft, fand ich echt krass. So viel zur Reproduktion. Jetzt, was ist meine Meinung? Die Fugis kommt schon aus den Ohren. Ach, schon wieder Kritik, nicht nur an Bummens, sondern auch an Laber-Podcasts. Meine Erklärung dazu. Wieder mal haben wir hier ein Konzept, du hast es zu Genüge im Intro vorgestellt. Diesmal ist es irgendwie Gute Nacht und ich erwarte dann einfach, das ist ein Konzept für ein Medienprodukt, ich erwarte entsprechende Stories, vielleicht eine entsprechende Haltung, ein Sound, irgendwas, was an diesem Thema ranhängt. Sonst muss man sich nicht fälschlicherweise noch als der erste und irgendwie wichtigste Podcast zum Einschlafen stilisieren. Es ist gar nichts, es ist ein Laber-Podcast und selbst wenn es das ist, zur Entspannung, zum Runterkommen, muss ich sagen, dann muss man dieses Labern aber auch beherrschen. Und das findet hier nicht statt. Das sind Medienpersönlichkeiten, die hier, finde ich, sich selbst gar keinen Gefallen tun, die keine guten Geschichten mitbringen, die nicht gut erzählen, die keine Pointen haben. Also so dieses Storytelling 1x1, das muss zumindest Polak als Stand-Up-Comedian wirklich wissen und das beherrscht er ja auch. Aber es hat mit Arbeit und Vorbereitung zu tun und die fließt hier offensichtlich nicht rein. Und das wird meandert von Anekdötchen, lieblos hin und her. Ab und zu fällt ein Gag ab, ja. Aber es ist weder spannend noch unterhaltsam, es ist nicht pointiert und vor allen Dingen ist es nicht mal strukturiert, so als Mindestanforderung an einen Podcast. Also meine Meinung ist, wenn das der neue heiße Scheiß in der Podcast-Welt ist, dann wirklich Gute Nacht Podcasts. Aber so viel dazu. Ich möchte ein Feedback geben zu deinem ersten Motto. Eigentlich eine Ergänzung. Mein Motto dockt sich an deins an sozusagen. Das lautet einfach nur, wer braucht schon Inhalte, wenn man Gefühle hat? Man braucht keine Inhalte mehr. Es gibt jede Menge Gefühle. Ich sehe das als Trend. Du hast es auch gerade schon verortet. Die Gefühle, die Emotionen, die Befindlichkeiten sind der eigentliche Inhalt und das ist die Ebene, die eigentlich nur noch zählt. Und ich finde, das ist überhaupt kein relevanter Podcast im Sinne von Impact oder Inhaltlichkeit oder so. Aber ich finde, das ist was vielleicht für eine andere Folge, das greift um sich. Es gibt zum Beispiel diesen Podcast Feel the News, den ich sehr ambivalent sehe von Jule und Sascha Lobo. Da geht es darum, die schlagen in die gleiche Kerbe und sogar bei einem ganz wichtigen Thema von Nachrichten, wo es trotzdem, also es ist viel besser als Enter Sandman, als Format, hat auch viel mehr Inhaltlichkeit, aber trotzdem diskussionswürdig diese Richtung, diese Haltung, die sehr zeitgeistig ist, und irgendwie anbiedernd ist an eine Befindlichkeit, dass man alles durch diese Blase sehen und verstehen muss, sogar Nachrichten und total wichtige, relevante Themen. Das ist irgendwie so ein Megatrend, der gerade um sich greift, aber Enter Sandman ist hier kein gelungener Zusatz zu diesem Thema. Jetzt mein eigentliches Motto der Verachtung ist, wer mit solchen Podcasts ins Bett geht, bekommt einen Haltungsschaden. Enter Sandman ist für mich einer von ganz, ganz vielen Podcasts, die in Wirklichkeit gar kein Konzept haben. Du hast es total gut dargelegt. Es gibt so eine oblatendünne Behauptung eines Konzepts in so einem Kess formulierten About-Text, die irgendeine arme Seele von Text, der wirklich zu jedem Format sich aus den Rippen schneiden muss. Im Format selber findet man davon einfach nichts, Leute. Jetzt mal wirklich auf Produktionsebene gesprochen, dass wenn das eine Aufgabe in einem normalen Job wäre, würdest du sagen, oder eine Studieaufgabe, ja bitte nochmal, du bist am Thema vorbei, du hast es vergessen, du hast eine kurze Einleitung, ein kurzes Outro, wo du dieses Thema halbherzig nochmal aufgreifst, da ist es dir wieder eingefallen sozusagen und ansonsten ist es ein total random Rumgeplauder, hat gar nichts mit diesem Thema zu tun. Du hast auch schon darauf verwiesen, wir haben es mit Sunset Club vor 2 Wochen besprochen, es geht immer um Promis, es geht immer um deren Welt, die halten einfach drauf, es wird schon irgendwie lustig. Und irgendwie, mir scheint es so, bin gespannt, was du sagst, aber mir scheint es so, als ob die Branche sich selbst auf den Leim gegangen ist. Es gibt so Formate wie zum Beispiel von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Es gibt auch jemanden wie Serdar Somuncu, der alleine eine Show, die Blaue Stunde heißt, alleine unterhaltsam vor sich hin sprechen kann im Monolog. Und da funktioniert es als in Anführungsstrichen Laberformat. Das sind keine Themen gesetzt, das meandert aus persönlichen, aktuellen, popkulturellen Trends. Aber da wird sinniert, improvisiert, sozusagen gelabert. Aber das ist nicht nur ein seltenes Talent, das ist mit harter Vorbereitung, Introspektion, mit Skripten, ja, mit guter Vorbereitung für dieses Ding zu tun. Und das kann einfach nicht jede oder jeder. Und das hört man Shows wie Enter Sandman einfach sehr, sehr deutlich an. Und ich frage mich, ob ja, da irgendwie so ein Missverständnis vorliegt, dass weil es so als Laber-Podcast definiert wird, man denkt, das könnte jeder. Auf jeden Fall glaube ich, dass alle Beteiligten am Mikro, aber natürlich auch in der Produktion sich mit Enter Sandman leider keinen Gefallen tun. Es ist kein Storytelling da, das Konzept ist irgendwie total nach hinten losgegangen, beziehungsweise gar nicht da. Mich langweilt es ehrlicherweise, es nervt mich ein bisschen, weil ich weiß, vor allen Dingen, dass die Leute, die da am Mikro sind, das besser machen könnten, es aber nicht tun. Du hast schon verschiedene Thesen dazu in den Raum gestellt, denen kann ich mich anschließen. Das Problem ist bei den ModeratorInnen, klar, aber auch bei den MacherInnen. Das ist keine Empfehlung für niemanden der Beteiligten. Vor allen Dingen finde ich aber ein Problem der Produktion im Anspruch und eben in der Haltung von diesen Medienmacherinnen und deswegen gibt's von mir hier das Attest Haltungsschaden.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Finde ich absolut plausibel und ich denke mir, es gibt Formate, wo du genau sagen kannst, also jemand setzt sich hin, du hast ja das Somuncu genannt und der produziert dann Inhalt. Viel Inhalt, ja. Das kann man sehr kontrovers sehen, man kann ihn auch kontrovers sehen und so weiter, aber es funktioniert ja, dass auch prominente Persönlichkeiten konstant Inhalt produzieren können und nicht permanent sozusagen nur ihre eigene Prominenz zum Inhalt haben. Und die Frage ist auch, ich wundere mich da sehr drüber, dass einfach diese 4 Akteurinnen, die ja selbst extrem kluge breit aufgestellte Persönlichkeiten sind, sehr, sehr erfahren sind, sich ja. für sowas hingeben. Also einfach sagen, okay, wir machen das und wir erzählen dann nochmal aus dem Leben, wir holen dann nochmal eine Anekdote raus. Und diese komplette Selbstveräußerung, das ist so, alles muss raus, alles aus meinem Leben muss raus. Ich frage mich, was machen die vier in 10 Jahren? Da haben sie doch alles erzählt. Da ist doch alles draußen, da kann man doch nichts mehr erzählen. Kommen dann die Inhalte? Also wenn wir bei diesem Format bleiben, wir machen genug Inhalte, haben genug Foren, auf denen sie sehr spannende Inhalte produzieren, aber hier beigeblieben, und ich meine, Studio Bums ist die permanente Einladung, wenn es um diese Promi-Formate geht, alles rauszuhauen, das dann sozusagen als Unterhaltung zu verkaufen und im Endeffekt auch zum Ausverkauf von so einem, ja, so einem Themenfeld Prominenz zu kommen. Also ich meine, das, man wundert sich auch bei der Gala und bei der Bunten, bei diesen anderen Yellow Press-Dingern, mein Gott, wie oft kann man eine Geschichte erzählen? Wie oft kann man sozusagen bestimmte Figuren hervorholen? Wie unendlich kann man so Leben dehnen und so weiter? Aber ich selbst würde mir doch da ganz komisch vorkommen, wenn ich permanent mich hinsetzen müsste, um Geld, also um damit Geld zu verdienen und zu erzählen, was ich so mache. Man kann natürlich auch zynisch sagen, ja, wenn mir jemand dafür Geld gibt, dann erzähle ich irgendwelche Dönekes, ob die stimmen oder nicht, kann eh keiner überprüfen. Und dann mache ich vermeintlich Content, und der Content bin ich. Und das ist doch meine Aufgabe als Prominenter, sich permanent sozusagen zu reproduzieren, dass alle über mich sprechen, weiter über mich sprechen und so weiter. Das ist eine triste Podcast-Welt, und da werden Marc und ich nicht müde. Da bleiben wir 100 Jahre wach, um immer wieder zu schauen, neues Format, wir besprechen es. Und wir haben ja schon vor einigen Folgen die Hoffnung aufgegeben, dass von Studio Bummens noch spannende, wirklich relevante, gut recherchierte, inhaltlich starke Formate kommen. Vielleicht werden wir eines Besseren belehrt, das wäre ja auch schön, aber wir glauben es nicht. Und deshalb werden wir jetzt von Studio Bummens in die Haltung springen, liebe Fugis.
Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen wir aus der Gegenwart.
So, ihr Lieben, wie immer bei der Haltung, wir haben unsere Gegensatzpaare, unsere Spannungsfelder, die wir wechselseitig abrollen werden. Und am Ende wird entweder Marc oder ich die Frage der Fragen beantworten, welche Haltung brauchen wir, um öffentlich Lebenshilfe anzubieten? Und wir werden sehen, wer dort endet. Ich durfte verehren? Ach nee. Ich durfte verachten. Deshalb fängt Marc an. Wie wunderschön. Man kommt schon durcheinander. Das ist.
Schon fast eingeschlafen, alle.
Ich war fast eingeschlafen. Jetzt, bitteschön.
Wundervoll. Ja, Fugis, wir haben wieder Spannungsfelder mitgebracht. Und das erste, habt ihr im Intro wahrscheinlich gehört, das erste Spannungsfeld ist das von Allgemeinwissen und Anekdoten. Das ist selbst evident, wenn ihr uns hier zugehört habt. Das eine ist Einschlafen mit Fakten, mit Allgemeinwissen. Das heißt, es ist sozusagen unterhaltsam, nützlich und ihr könnt noch was lernen dabei. Sozusagen das Trio für ein gutes Podcast-Format. Naja, und über die Anekdötchen, die kann man natürlich, also ich würde das als Gegensatzpaar insofern relativieren, du könntest ja Anekdoten zum Thema bringen. Die könnten ja unterhaltsam und Knüller-Lacher sein, tun sie aber nicht, und deswegen sind es irrelevante Anekdoten. Das ist, als ob du einem Freund von einem Problem erzählst und er erzählt irgendwie über seine letzte, was weiß ich, missglückte Kochaktion oder sowas. Das geht einfach auseinander und das hat keinen Sinn und keinen Zusammenhang und vor allen Dingen bringt es mir als Hörer nichts. Weder Unterhaltung noch für den eigentlichen Zweck, um den es geht.
Informalität und Intimität. Das ist unser nächstes Gegensatzpaar. Ihr wisst, wir kommentieren die anderen Gegensatzpaare und die Ausführungen des anderen nicht, sondern gehen immer von Gegensatzpaar zu Gegensatzpaar. Und hier bezieht der Begriff der Informalität, bezieht sich auf die informelle Kunst. Die informelle Kunst insofern, weil es hier sehr stark um Abstraktion geht, um Formspiele, Formexperimente geht, weniger um die großen Themen der Menschheit und so weiter. Und ich finde, das Einschlafen mit Wikipedia und dieses Einschlafuniversum sehr viel von informeller Kunst hat, in dem Sinne, dass eigentlich von einer Sinnlichkeit abstrahiert wird, um eine Form zu erzeugen, durch die ein neues Sinnlichkeitstraining, nämlich Einschlafen mit, geübt wird. Und dann passt entweder Einschlafen mit Wikipedia oder mit Hogwarts oder vielleicht passt es gar nicht und man sucht andere Dinge. Aber die Idee ist sozusagen durch eine Entsinnlichung, also Form follows Function, das ist genau dieses Ding, eine neue Sinnlichkeitskulisse entstehen zu lassen und eine passende, eine individualisierte. Und auf der anderen Seite, Intimität ist natürlich der Fetisch, der Kernpunkt von Enter Sandman, aber, und das ist auch sehr interessant dabei, diese Intimität entleert sich komplett selbst, weil sie in ihrer demonstrativen Darbietung das eigentliche Thema, nämlich ist ja auch ein sehr intimes Thema, wie schlafe ich ein, was habe ich sozusagen vielleicht für Probleme, vielleicht bin ich jemand, der nicht so ein gutes Leben hat und permanent Angst hat vorm Einschlafen, Sorgen hat und so weiter. Also wie bringt dem meine Ausprägung von Intimität dazu, irgendwie da vielleicht so ja, ein Einschlafproblem zu lösen, also ein Lebensthema zu bespielen und so weiter. Und im Endeffekt geht es nur darum, das sind auch keine Stellvertretergeschichten, weil es ja wie gesagt nur gestreift wird. Mal ab und zu taucht mal ein Satz oder eine Bemerkung zum Einschlafen ein. Im Endeffekt geht es um dieses geile Life von denen, die dort sprechen, und das ist das Gegenteil dann von Intimität, weil dieses Live teilt niemand, und eine wirkliche Intimität, also wirklicher Blick hinter die Kulissen von den Sprechenden bekommst du auch nicht, also ist die Intimität bei Enter Sandman viel informationaler als die Informalität bei Einschlafen mit Wikipedia.
Oh yeah. Dann haben wir ein Gegensatzpaar von Populärkultur und Popkultur, knüpft natürlich an das an, was wir in der Verachtung schon viel gesagt haben. Machen wir es für Popularität, machen wir, weil wir Fame sind, für den Fame, weil die Leute an Reichweiten und Fameness selbst interessiert sind, oder ja, kontextualisieren wir was, was uns gerade bewegt, was gerade irgendwie Teil vom Mainstream ist, also im besten Sinne Pop sozusagen, Konsens, was eine Masse bewegt, wo viel Anschlussfähigkeit da ist, und deswegen, ja, sehr, sehr gut, glaube ich, hier rauszufinden, suchen wir irgendwie unsere Themen in der Popkultur, um eine Schnittmenge zu haben, um anschlussfähig zu sein, um das, was eben das Format stützt inhaltlich, oder machen wir es, weil wir Fame sind, Fame bleiben wollen und alle vom Fame ein Stückchen abhaben wollen.
Yeah. Lebenshilfe und Lebensfreude. Ja, Einschlafen mit Wikipedia soll Lebenshilfe anbieten im Sinne von Einschlafritual, Schlafstörungen helfen zu begegnen durch ein meditatives Format und so weiter. Das ist der Fokus. Kritik an dem Thema habe ich geäußert. Aber zumindest ist es so, man geht weg vom Persönlichen und öffnet sozusagen einen Raum, der anschließbar ist für Hörerinnen im besten Falle. Lebensfreude auf der anderen Seite ist so, ja, die haben Spaß zusammen. Die GesprächspartnerInnen haben Spaß zusammen. Denen geht's gut, auch wenn es eher so, klar, denen geht's auch mal nicht gut und so weiter, aber sie haben viel Freude, dass sie das machen, was sie machen, wie sie es machen und so weiter, dass sie so zusammenkommen können und so weiter. Das ist alles ganz wunderbar, das ist alles ganz schön, nur interessiert sie selbst, also die Oliver Polak und seine Co-Hosts, das Leben der Leute mit Fokus auf das Thema Einschlafen überhaupt nicht, weil sie einfach von sich selbst erzählen und dann sagen, ja, nehmt euch, was ihr wollt, oder nehmt gar nichts, hört zu, dann habt ihr irgendwie andere Informationen und so weiter. Also man nimmt in der Lebensfreude die Freude der Menschen, die einem zuhören, überhaupt nicht ernst, weil man permanent über sich selbst redet und dann denkt so, weil wir so prominent sind, ist das eh schon sowas wie, naja, eine anekdotische Gewissheit, so eine Form von anekdotenhaften Allgemeinwissen, also höre zu und lernet. Und das ist dann aus der Lebensfreude der MacherInnen wird ein Zynismus mit Blick auf die Hörerin.
Ja, das nächste Gegensatzpaar, Markus, was du da aus der Taufe gehoben hast, finde ich, ist im doppelten Sinne ein Gegensatzpaar. Also eigentlich ist es Routine und Flow versus Flow und Routine. Also in dem ersten Format, finde ich, das ist so als Konzept so kompakt und betoniert, dass die total routiniert was rausbringen, aber mich darüber in Flow bringen bestenfalls. In diesen Flow nämlich von, ich kann entspannen, es gibt keine Brüche, es gibt keine Werbeeinschübe, es ist formal ästhetisch rund, ich kann flowen, ich kann einschlafen. Andersrum, finde ich, ist es bei unserem Verachtungspodcast Enter Sandman, die sind so in ihrem eigenen Flow von, es ist nicht geil, was ich zu erzählen habe über jede Kleinigkeit, dass es für die Hörenden einfach nur ein Laber-Podcast ist, den ich irgendwie aus der Routine, meiner Hörroutine schon kenne, ich ehrlicherweise aber überhaupt nicht in den Flow kam. Insofern fand ich das einen schönen Doppel-Moppel-Doppel-Gegensatzpaar. Ja.
Ja, das nächste, das vorletzte ist Konzept und Kalkulation. Wir haben beide beschrieben, dass das Einschaffen mit Wikipedia ein sehr klares Konzept hat, ein sehr transparentes Konzept hat, ein funktionierendes Konzept hat. So, das ist sehr, sehr, sehr klar strategisch gedacht. Es ist aber trotzdem anschlussfähig. Es funktioniert in dem, was es sein möchte, bei denen das funktioniert. Aber das finde ich sehr klar konzeptuell gedacht und auf eine gute Art konzeptuell gedacht. Das andere ist wiederum pure Kalkulation, Entertainment in jeder Hinsicht. Das Format ist kalkuliert, weil es wieder nur um Promis geht, gähnend langweilig kalkuliert. Und das, was passiert bei aller vermeintlichen Spontanität, ist so kalkuliert wie viele der Witze, die dort gemacht werden. Und insofern ist diese Kalkulation, geht meines Erachtens überhaupt nicht auf. Das zeigen ja auch die Zahlen, die Reichweiten und so weiter. Weil irgendwann muss man es doch kapiert haben, dass die Kalkulatoren von Studio Bummens irgendwann merken müssen, dass ihnen das kulturelle Kapital ausgeht.
Sehr schön. Ja, und das letzte Gegensatzpaar, dass du, Markus, du schreibst ja immer so wundervoll für uns, ist Passage und Pointe. Und ich musste natürlich sofort an eine Schiffspassage denken, nicht an die textliche oder Inhaltspassage, sondern diese Passage, wie das früher so schön hieß, für die Strecke, die man zurücklegt auf einem großen Schiff, im entspannten Meeresrauschen, woanders dann ankommt, aufwacht im nächsten Morgen. Das ist jetzt eine sehr poetische, übertriebene Lesart von dem, was du wahrscheinlich meintest. Aber für mich steckt das da total drin. Im Zweifelsfall immer Passenger von Iggy Pop. Auf jeden Fall ein Traum für mich, zumindest in so einem kompakten Medienformat, das Passagen zurücklegt, mich in den Schlafsegel sozusagen. Und die Pointen suche ich ehrlicherweise in beiden Formaten. Natürlich ist eins darauf angelegt, eigentlich müsste Enter Sandman die Pointen bringen. Sie versuchen es zumindest. Das erste Format ist herrlich pointenfrei, deswegen auch so angelegt, verkneift sich auch jegliche Art der Pointe. Und Enter Sandman bräuchte welche, ich habe sie allerdings vergebens gesuchen.
Ein Gesuch. Ich gesuche, dass ich jetzt die abschließende Haltung präsentiere. Ich bin ja dran, jetzt nach der Ordnung der Dinge. Zwei, drei Gedanken neben all denen, die wir schon hatten. Also die Frage nochmal, welche Haltung brauchen wir, um öffentliche Lebenshilfe anzubieten? Erstmal sollte man, wenn man Lebenshilfe anbieten möchte, professionell sein. Und das sind beide insofern nicht, weil sie sich nicht professionell coachen lassen zum Thema Einschlafen, Schlafstörungen und so weiter. All das spielt in beiden Podcasts keine Rolle. Das finde ich verachtenswürdig, das finde ich kritikwürdig. Das sollte so nicht sein. Das ist ein Thema, so bald ein Thema in den Bereich der Gesundheit des Körpers eingreift und so weiter, egal wie humorvoll, wie einfach sein möchte und so weiter, braucht es professionelle Beratung von Menschen, die sich in diesen Feldern auskennen, sowohl mit Blick auf den Körper als die Psyche und so weiter, eben auf Gefühlswelten, auch auf so ein Thema, was kannst du triggern, etc. etc. Also das sollte in höchster Verantwortung laufen. Beide Formate sind in dieser Hinsicht für mich verantwortungslos. Das ist das eine. Das andere ist, du sagst Lebenshilfe, du meinst Lebenshilfe, du machst Lebenshilfe. Also du hast ein Konzept, du hast ein Thema. Die Autorität geht immer vom Thema aus und nicht von dem Ego-Wollen, das hinter Themen steckt. Und dass das Ego-Wollen, das Ego-Blähen, ja, oder die Ego-Dauer-Ego-Blähungen, ja, die dauernden Podcast-Flatulenzen von Studio Bummens nicht dazu beitragen, Themen ernst zu nehmen, haben wir deutlichst gesagt. Und das ist bei Einschlafen mit Wikipedia oder Einschlafen XY ist es so, dass es zumindest auf der Ebene sein Konzept ernst nimmt und sein Konzept umsetzt. Ob man das gelungen findet oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Das ist der zweite Punkt für die Lebenshilfe. Und der dritte Punkt ist, naja, dass man wirklich sehr genau überlegen sollte, ob man selbst geeignet ist, Lebenshilfe in dem Sinne zu geben, über das Leben zu reden. Dazu ist jeder befähigt von uns, weil wir erleben und erleben und jeden Tag Erfahrungen machen. Aber ob wir das unbedingt auf eine Bühne stellen sollten, andere daran teilhaben lassen, um sozusagen Stellvertreter Leben zu haben, naja, dafür fehlt mir die Vorstellungskraft, die Überzeugungskraft und so weiter.
So, es ist, Markus, eine schöne abschließende Haltung. Wir haben noch News, Fugis. Ihr müsst jetzt noch ganz kurz stark sein, bevor ihr auch nach Fugengold einschlafen dürft. Denn Alle guten Dinge brauchen einen kurzen Winterschlaf oder Sommerschlaf in unserem Fall. Fugis, wir werden euch jetzt noch 2 Folgen präsentieren im Juni und dann müssen auch Markus und ich in eine kurze Pause segeln. Und zwar eine kleine Sommerpause. Wir werden euch natürlich irgendwie mitnehmen, irgendwie teilhaben lassen, aber wir werden Juli, August mit regulären Folgen aussetzen. Ihr könnt in der Zeit natürlich alle wundervollen bisherigen Fugengold Reloaded Episoden nachhören. Und Markus, was machen wir denn eigentlich jetzt in der Zeit, wenn wir 8 Wochen nicht senden?
Also liebe Fugis, für uns ist total wichtig, Marc und ich brauchen auch eine Kreativpause. Wir haben auch andere Projekte, in denen wir stark involviert sind. Marc wird in die US und A verschwinden. Ich werde mich einerseits tief in mein neues Buch stürzen und andererseits mich in Frankreich entspannen. Das ist ganz wichtig für uns, aber wir werden euch wöchentlich bespielen. Also es wird Audioschnipsel geben, es wird kleine Videos geben und so weiter. Und weil wir so inspiriert sind von Enter Sandman, weil wir so inspiriert sind von Studio Bummens, werden wir euch jede Woche, das sei als einziges Moment hier verraten, ein Rezept vorlesen. Ein Rezept, das ihr nachkochen könnt, das ihr mit in den entspannten Abend nehmen könnt und so weiter. Wir werden Kochgeräusche hinein samplen. Vielleicht wird es eine Hymne zum Kochen geben, die Marc und ich singen. Wir werden uns ganz tief öffnen und in der Art und Weise der Intonation so intim die Philosophie des Kochtopfes, der Paprika, des Jus oder der Jus und so weiter euch präsentieren, dass ihr garantiert mit dem Kopf in den Topf fallt, einschlaft, abschaltet, was auch immer. Aber wir sind so inspiriert, wir sind so euphorisiert, wir sind so begeistert von diesen wundervollen Ideen, dass wir das euch schenken werden, ein Rezept die Woche und viele andere Dinge in einer gemischten Tüte Fugengold. Hört, seht, schaut, aber erstmal haben wir ja morgen, obwohl wir heute, also Donnerstag erscheinen, obwohl wir heute Mittwoch aufnehmen, diese Zeiten sind verwirrend. Es wird noch ein Insta-Live geben, das ihr vielleicht gesehen haben werdet oder noch seht, nachsehen könnt. Wir werden nächste Woche mit 2 steilen Themen kommen und so weiter. Und danach werden wir noch tolle Themen haben. Habt ein tolles Wochenende. Gebt uns Feedback wie immer. Wir sammeln alles. Auch Studio Bummens ist übrigens eingeladen, Feedback zu geben. Aber das bitte nur postalisch. Wir nehmen kein E-Mail-Feedback, kein digitales Feedback an. Nur postalische Einsendungen bei Briefen von mindestens 6 Seiten. Was anderes lesen wir nicht, liebe Studio Bummens. Also schriftlich, Schriftgröße 12, mindestens 1,5 Zeilen Abstand, 6 Seiten, vollständige Sätze. Und dann lesen wir das. Wir lesen es auch vor, aber wir lesen es und schauen, wie wir dann antworten werden. Von daher, liebe Fugis, jetzt ist endlich Schluss. Geht raus hier, macht was Sinnvolles. Tut was Gutes in eurem Leben. Bleibt golden und ade.
Liebe Fugis, alle Folgen auf fugengold.de und den üblichen Plattformen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, schlaft gut.
Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Sprecherin Sam Stokes.